Ich begrüße Sie zur Vorlesung der Geschichte und Ästhetik der audiovisuellen und digitalen Medien im Sommersemester 2016. Ich sage das so explizit, weil ich die Vorlesung aufzeichne in Ton, sodass Sie, wenn Sie meine Vorlesung verpassen oder weil Sie sagen, das Wetter ist so schön, da habe ich auch keine Lust, ans GSP zu fahren, die Gelegenheit haben, dann mit den Folien und den Audiomitschnitten sich das Ganze anschließend anzuhören. Das sage ich ganz explizit, also wer hier nicht sitzen will und sich nur langweilt, weil es zu früh ist oder man lieber Facebook daddelt oder auf sein Handy guckt, Sie müssen hier nicht sein in dieser Vorlesung. Es gibt Veranstaltungen, da haben wir Anwesenheitspflichten, so Seminare, da möchten wir mit Ihnen reden. Eine Vorlesung ist in der Regel so von mir zu Ihnen. Ich hätte gern immer so 5 bis 6 Leute, die mir zuhören, das ist immer ganz nett. Und die anderen, Sie werden feststellen, es ist ein Unterschied, ob man live dabei ist oder zu Hause am Bildschirm oder mit dem MP3-File dann irgendwo im Bus sitzt. Also das können Sie dann aber entscheiden. Aber was ich nicht möchte, ist, dass Sie hier sitzen, weil Sie meinen, Sie müssten hier sein, dann anfangen zu reden und sich nicht irgendwie auf die Vorlesung einlassen. Das müssen Sie nicht tun in einer Vorlesung. Das sage ich gleich so als erste Spielregel. Das gilt aber nur für diesen Kurs. Sagen Sie dann nicht in dem Pro-Seminar irgendwas, aber der Kubek hat gesagt, man müsse gar nicht in die Uni kommen. Das gilt nur bei Vorlesungen und auch nur bei meinen wahrscheinlich. So, das ist das eine. Ich stelle das dann immer zeitnah, also nicht irgendwie sofort, aber da relativ rasch, auf die Webseite, nicht ins E-Learning, sondern auf die Webseite der Medienwissenschaft, finden Sie dann unter Lehre, Sommersemester, den entsprechenden Link. Ich zeige Ihnen das, wenn die ersten Dateien online stehen. Gut, was erwartet Sie in diesem Semester? Zum Organisatorischen komme ich dann im Laufe. Das ist jetzt so die Einführungsveranstaltung. Da erkläre ich Ihnen so ein bisschen, was wir in dem Semester vorhaben oder was ich vorhabe, welche Leistungsnachweise erforderlich sind und wie die verschiedenen Studiengänge, die hier präsent sind, also gerade Theater und Medien, Medienwissenschaft, Medienpraxis, aber dann gibt es ja auch noch diverse andere Nebenfächler, die sich das anhören, was an Leistungsnachweisen erforderlich ist und wie sich das in den Gesamtkontext dieser Vorlesung einsortiert. So, also im Wesentlichen erwartet Sie die Ästhetik, Technik, Kultur und Werkgeschichte von Computerspielen, aber nicht nur. Das heißt ja audiovisuelle und digitale Medien. Was das bedeutet, also der Fokus ist tatsächlich das Computerspiel, aber wir werden eine Werkgeschichte und Kulturgeschichte des populären und der Unterhaltungsmedien machen, insbesondere auch der Filme und der Visual Effects, aber auch der Computer und ihrer Vernetzung. Das wird alles so irgendwie zusammengreifen, aber als Ausgangspunkt, wo es immer zusammenläuft, werden dann die Computerspiele im Zentrum stehen. Und Sie werden feststellen, die Geschichte des Computers ist auch die Geschichte der Computerspiele, weil Spiele bis heute das Medium sind, was die Computertechnik auch vorwärts treibt. Dass Sie zu Hause so hochgezüchtete Rechner haben, liegt ja nicht daran, dass Ihre Textverarbeitung so unglaublich Speicher, Ressourcen und grafikintensiv ist oder Ihr Betriebssystem. Das ist es geworden, weil die Grafikkarten so toll sind, dass man halb transparente Oberflächen darstellen kann. Aber der Entwicklungsgrund dafür waren nicht die Oberflächen, sondern die Computerspiele, die dann dafür gesorgt haben, dass alles immer größer, besser und stärker wird. Das gilt seit Anbeginn der Computertechnik. Waren Spiele immer so das Testwerkzeug, um zu gucken, was kann so ein Rechner eigentlich? Und dann kamen in der Regel die anderen auf die Idee, Mensch, wenn wir das haben und so weit geht's in Echtzeit und mit Grafik, dann machen wir doch mal spannende Simulationen. Das ist ganz interessant, das werden wir im Laufe des Semesters aber an verschiedenen Stellen sehen. So, das sind 2 Begriffe, Medialität und Ästhetik. Zum einen, was ist Medialität? Was ist mit Medialität gemeint? Da hatten Sie am letzten Semester eine einführende Vorlesung. Ich werde das nicht mehr theoretisieren. Ich vermeide das, sagen wir es mal so. Also Medienwissenschaft redet ungern über Medien, weil es so viele Ansätze gibt, die man da diskutieren müsste. Das wird Sie im Laufe Ihres Studiums auch noch öfter verfolgen. Ich setze jetzt mal so einen Medialitätsbegriff voraus, dass Sie so eine ungefähre Vorstellung haben und vielleicht wissen, dass Medien nicht einfach nur das Übertragen von Informationen bedeutet, sondern dass es eine ganze Menge mehr gibt, was in Medien und was Medien für Funktionen erfüllen. Ich habe 5 Faktoren, unter denen ich Computerspiele als technische Medien betrachte oder halt als Medien betrachte. Einmal als technisches Medium. Also wir brauchen erstmal eine Plattform. Das gilt auch für Fernsehen und für Kino, für Radio, für alles. Irgendwie braucht man bei Medien eine Technik. Das gilt nicht für die gesprochene Sprache. Da braucht man dann plötzlich keine Technik. Und diese Medien spielen in dieser Vorlesung auch nur eine untergeordnete Rolle, also so die Primärmedien, sondern wir brauchen zumindest irgendeine Technik. Und zum einen gibt es eine Technik bei der Produktion, dann gibt es eine Technik bei der Rezeption und bei Computerspielen ist das Ganze auch noch interaktiv und wird dadurch beeinflusst. Also die Technik ist hier viel wichtiger als, sagen wir mal, bei der Zeitung. Also eine Zeitung können Sie von Hand, so fing es ja auch an, die ersten Flugblätter kann man von Hand schreiben oder setzen und dann irgendwie sehr rudimentär drucken und vervielfältigen, oder sie schreiben es 100 Mal und verteilen es dann, dann haben sie schon sowas wie eine Möglichkeit, als Medium ihre Botschaften in die Welt zu tragen, oder das klassische schwarze Brett, da hänge ich was aus, was ich mit der Hand schreibe, das hat schon mediale Funktion. Dann haben sie andere technische Medien, da brauchen sie sowohl bei der Produktion als auch bei der Rezeption ein Gerät, so Radio, Fernsehen. Aber bei Computerspielen ist die Art und Weise, was sie damit machen können, es ist eben so eine Konsole nicht einfach nur ein Wiedergabegerät, sondern ganz wesentliches Merkmal dessen, was das Spiel überhaupt kann, weil da ein Computer drin steckt. Immer schon. Also seit es Computerspiele gab, steckt halt ein Computer drin. So, und die Möglichkeiten dieses Computers ändern sich mit jedem Jahr, mit jeder Konsole und damit auch die Möglichkeiten, was das Medium überhaupt darstellen kann. Und deswegen kann man die Technik nicht einfach so, ja, es ist also nicht so wie der DVD-Spieler. Keiner guckt, wenn er, also kein Filmwissenschaftler schaut auf den DVD-Spieler. Filmwissenschaftler, also man macht das schon mal, man schaut auch vielleicht auf das Format des Zelluloid-Films, als es noch irgendwie analog war. Aber das war in der Regel nicht das, worauf sich Filmwissenschaft konzentriert hat, irgendwie das Trägermedium. Bei Computerspielen ist es anders. Wir müssen auch in den Code reinschauen. Also wenn man es so richtig verstehen will, muss man die Technik verstehen, in denen das Ganze ausgeführt wird. Es muss nicht jeder gleichermaßen, aber man kann nicht einfach sagen, ja, das wird halt auf irgendeiner Konsole ausgeführt. Man muss genau sagen, welche und was die kann und welche Spezifikationen die hat. Und dann kann man auch beurteilen, dass das Werk, so wie es vor einem liegt, eben auch bedingt wird durch die technischen Möglichkeiten. Also das ist das Erste. Das ist so der Sockel, auf dem sich Computerspiele überhaupt erstmal entfalten können. Dann sind sie narrative Medien. Spiele erzählen Geschichten. Nicht alle und nicht alle gleichermaßen. Also so bei Tetris, da muss man sich schon ein bisschen strecken, bis man die Geschichte findet. Und dies wird dann auch immer reingelesen. Also Tetris ist selber kein Spiel, was narrativ auftritt. Aber andere Spiele wie das Colossal Cave Adventure von 74 oder Uncharted, demnächst 4, also das ist so ein sehr weiter Bogen, aber die Spiele hängen ja direkt miteinander zusammen. Die wollen auch als erzählende Medien auftreten. Und dann stellt sich natürlich sofort die Frage, was sind das eigentlich für Geschichten, die in diesem Medium erzählt werden können? Und als nächstes, wie ist es im Vergleich? Sind Spiele interaktive Filme, zumindest manche, oder interaktive Bücher oder Geschichten wie in dem Cave Adventure, was einige von Ihnen wahrscheinlich gar nicht kennen als Genre, das Text Adventure, da kriegt man Text ausgegeben und antwortet mit Text, gehe nach Norden, nimm die Lampe, untersuche die Tür. Und das Spiel reagiert auf diese Eingabe und gibt neuen Text aus. Also es ist so interactive Fiction. Und das wird dann irgendwann grafisch mit Bildern hinterlegt und irgendwann vergisst man den Text oder der Text wird eingesprochen und vorgelesen und dann auch animiert und dann sind sie ruckzuck in solchen dreidimensionalen Action-Adventures. Aber der Weg ist halt über einige Jahrzehnte bis dahin. So, sie erzählen Geschichten, aber wie sie das machen, das ist so eine Frage, die man sich in der Spieleforschung stellen kann. Was für Möglichkeiten hat das Computerspiel, Geschichten zu erzählen und als nächstes dann im Vergleich zu anderen Medien. Und dann kommt natürlich die Frage, wer macht's besser und welche Geschichten sind irgendwie überzeugender. Das werden wir uns in dem Semester nicht stellen. In diesem Kurs, da habe ich einen anderen Kurs, Geschichte und Ästhetik über Narration, wo es genau um solche Fragen geht. Aber das ist für diese Vorlesung jetzt nicht so erheblich. Dann sind natürlich Spiele audiovisuelle Medien, also interaktive Bild- und Klangwelten, kann man so sagen. Sie haben immer Bilder, mit denen sie, nicht immer, sie haben Bilder in vielen, fast den meisten Spielen, also gerade nicht in dem Colossal Cave Adventure, aber hier in dem Spiel haben sie Bildwelten, mit denen sie auch interagieren können. Wie ein Trauma, das ist auch so ein Adventure, das sehr stark auf Grafik basiert, wo sie dann auch wirklich Bilder zeichnen müssen, also hier so Zaubersprüche, ähnliche Gesten und dann passiert etwas in dieser Welt. Oder in Patapon, was ja, wenn Sie es vielleicht kennen, so ein Rhythmusspiel ist, wo Sie dann auch richtig mit der Musik interagieren müssen und entsprechend reagieren. Das ist eine Ebene, eine Analyseebene bei Spielen, die man sich immer anschauen muss, nämlich wie sind eigentlich diese Bild- und Klangwelten gestaltet. Da spielt wieder die Technik eine Rolle. In den 90ern konnte man ganz andere Spiele nur machen als heute, einfach weil die Grafik noch nicht auf dem Stand war, auf dem sie heute ist, oder die Möglichkeiten der Tonaus- und Eingabe. Aber natürlich kann man auch aus ästhetischer Sicht drauf schauen, also unabhängig von der Technik, welche Bildgestaltungsmöglichkeiten werden vorgenommen in dem konkreten Werk. wie interagiert man irgendwie auditiv mit dieser Welt, also höre ich, was ich da, was ich mache, wie ist das Feedback, etc. Das sind zwei Ebenen, Narration und Audiovision, die Sie auch im Film finden. Der Film ist nicht interaktiv, aber selbstverständlich hat der Bild- und Klangwelten und eine Geschichte in der Regel, also jetzt mal abgesehen vom experimentellen Film. Und das wird auch entsprechend analysiert. Und die entsprechenden filmästhetischen Merkmale haben Sie ja bestimmt schon den einen oder anderen kennengelernt. Also da geht es vor allem um den Umgang mit Kameras und mit Ton, mit Schnitt, all solche Dinge, die Sie in Filmen, in Spielen auch finden, aber die in Filmen natürlich anders ausgeprägt sind. Darüber hinaus sind Spiele auch systemische Medien, wenn Sie so wollen. Spiele interpretieren komplexe Systeme. Das ist so ein Beispiel, das bringe ich an der Stelle mal an, das ist ein Spiel, was wir entwickelt haben, um über Bioenergie als irgendwie systemischen Zusammenhang mal zu nachzudenken. Spiele sind erstmal Spiele. Sobald ein Spiel nicht mehr interaktiv ist und irgendwie systemische Komponenten enthält, ist es halt tatsächlich nur noch ein Film, der abgespielt wird. Und dann würde man es auch nicht mehr als Spiel bezeichnen. Also in irgendeiner Form interagieren Sie mit dem System und das System reagiert auf Sie. Und Sie sehen, da es unsere Entwicklung ist, also die Bildklangwelt ist jetzt nicht so berauschend, aber das Ganze lebt also vor allem von der Interaktion der Spieler mit dem System. Das ist ein ganz großer Bereich, auf den ich dann noch zu sprechen komme. Die Frage, welche Spielregeln hat es, welche Spielelemente hat es, die haben häufig auch eine narrative Funktion, aber die steht nicht immer im Vordergrund. Und das ist so ein ganz beliebter Vorwurf an Spiele, dass sie halt ihre Geschichte gar nicht so toll erzählen, weil man halt immer Dinge machen muss, die die Geschichte gar nicht voranbringen. Aber das ist immer korrekt. Also aus narrativer Sicht sind viele Spiele dann doch sehr langatmig und haben auch nicht so einen hohen Zuschauerwert wie Filme. Wenn Sie mal beim Spielen jemandem zugeschaut haben, also dann erwarten Sie ja nicht, dass es eine spannende Geschichte gibt, die sich jetzt in den nächsten 2 Stunden entfaltet, sondern das kann eine spannende Geschichte sein, die sich in den nächsten 20 Stunden entfaltet, weil man dazwischen immer mal so einstündige Passagen hat, in denen man nur einen bestimmten Raum bewältigen muss. So, und das sind so Dinge, da merkt man halt das Spielerische am Spiel. Und bei anderen, so wie in diesem, dieses Spiel hat quasi keine Narration, die ist sehr begrenzt, aber das Ganze lebt von der Interaktion mit dem System. So, und dann kommt noch was dazu, was Film überhaupt nicht hat, nämlich das Performative. Spiele ist Interaktion und Ausdruck der Spieler. Egal, ob sie jetzt am Joystick stehen oder an ihrem Controller im Sofakissen liegen oder aktiv sich an der Gestaltung der Spielwelt beteiligen, wie auf diesem Werbefoto. Also in irgendeiner Form ist der Spieler gefordert als Person, dass sie körperlich mit diesem System interagieren. In irgendeiner Form. Das ist halt was ein performatives Moment, was Sie auch in der im Theater haben, zumindest was die Bühnendarsteller angeht, aber es gibt ja auch Theaterstücke, wo die Zuschauer gefordert sind. Als Computerspieler sind Sie sowas wie Schauspieler und Zuschauer in einer Person, kann man sagen. Also Sie stellen etwas dar und Sie merken das, wenn Sie mit mehreren spielen. Und sehr viele Spiele sind ja auch darauf ausgelegt, dass man sie entweder zusammen spielt oder zusammen rezipiert. Dann merken Sie auch, dass Sie was darstellen, also dass Sie in irgendeiner Form in einer performativen Situation stecken und auch beobachtet werden und in Reaktion auf Ihr Publikum oder auf die Umstehenden dann auch Ihre Handlungen verändern etc. Es gibt manche Spiele, so wie es Spiele gibt, die sehr narrativ sind oder die sehr visuell sind, gibt es auch Spiele, die sind vor allem performativ und es gibt Spiele, die haben überhaupt kein Bild mehr. Dann läuft es eigentlich nur noch über die Interaktion mit so einer Klangwelt und die Interaktion mit Ihren Mitspielern. Wir stellen sowas immer mal an Spieleabenden aus, dass sie sowas mal kennenlernen. Hier wäre so, das Just Dance ist ja das typische, was vor allem von der Körperlichkeit der Spieler lebt. Oder auch von uns entwickelte Piano Legends, das kriegen Sie im Liszt-Museum, da können Sie sich das anschauen. Das ist so ein bisschen wie Guitar Hero, nur halt mit der Musik von Liszt und mit dem Interface, das Liszt zur Verfügung stand, einer Klaviatur. So, und auch da geht es darum, dass man im Kontext eines Museums performativ erfährt, was bedeutet es eigentlich, Klavier zu spielen und da solche Töne rauszukriegen und das Ganze noch verpackt in so ein Spielsystem, sodass da auch zwei gegeneinander antreten können und so auf die wichtigen farbigen Tasten drücken und dann ertönt dazu der Liebestraum von Liszt oder was sie sich auswählen und so ein bisschen die Performativität des Instruments, des Klaviers, dem Zuschauer oder in dem Fall dem Museumsbesucher zugänglich zu machen. Und das sind die 5 Faktoren, Technik, Narration, Audiovision, Ludition werde ich es nennen, also das Spielerische, das Systemische an dem Spiel und Performance, in denen Sie Spiele als Medium entfalten können. Und das sind 4 getrennte Ebenen in der Analyse, aber sie hängen halt im konkreten Werk immer zusammen. Also man kann jetzt nicht sagen, hier wird was erzählt und hier wird nur gespielt, sondern man muss dann auch immer so den Zusammenhang dieser verschiedenen Ebenen betrachten. So, und jetzt kommt eine steile These, die ich aber nur bringe, weil das immer mal wieder gefragt wird, als generalisierende Medien. Spiele sind auch interaktive Filme. Nicht alle Spiele sind interaktive Filme, aber es gibt Spiele, die möchten gerne Film sein. So wie die von Quantic Dream, die jetzt ja drei, das vierte ist gerade in Arbeit, also das war Fahrenheit, Heavy Rain und Beyond Two Souls, was vor 3 Jahren rauskam und was es auch geschafft hat, auf Tribeca Film Festival in Ausschnitten gezeigt zu werden. Das ist halt so ein richtiges Festival für Filme und die zeigen jetzt regelmäßig dann auch also ein Spiel wird ausgezeichnet, so ein bisschen mit dem endlich werden Spiele erwachsen, weil sie nämlich Filme werden, die man ernst nehmen kann, also mit einer cineastischen Handlung und man hat Schauspieler, die man einsampelt und irgendwie mit Motion Capturing aufnimmt. Können Sie sich anschauen, Beyond Two Souls hat eine lange Making-of-Geschichte, die sie da erzählen, wie dann die Schauspieler aufgenommen werden und wie anstrengend das ist. Also vor, im Prinzip ohne irgendeinen Hintergrund, man spielt nur miteinander, aber man ist einfach nur in so einem Motion-Capture-Studio, so wie moderne Filme ja auch. Also wenn Sie an Star Wars denken, die spielen ja den ganzen Tag nur im Greenscreen, weil alles andere in der Regel aus dem Computer kommt. Und das gilt bei solchen Spielen dann auch, ist auch eine schauspielerisch sicherlich eine hervorragende Leistung und inzwischen sind Computer in der Lage, das Audiovisuelle auch wiederzugeben, also was wie Mimik und Gestik kann man einfangen und dann hängt es auch davon ab, ob Sie einen guten oder einen schlechten Schauspieler nehmen zum Einsamplen der Bewegungen, also einer, der das überzeugend macht oder einer, der das völlig übertrieben macht oder der viel zu wenig Gestik einsetzt. Also da kann man jetzt wirklich sagen, die nehmen das nicht nur, dass sie das Gesicht einkaufen und auf das Poster drucken können, sondern weil die schauspielerische Leistung in der Spielwelt dann auch wieder sichtbar wird. Und dann kann man sagen, Spiele sind Filme und so eine These wäre dann, ein Spiel ohne Interaktion ist einfach nur ein Film oder ein Film ist ein Spiel ohne Interaktion. Also es gibt so bei Metal Gear Solid gibt es so einen Teil, ich glaube der dritte, der vierte, nicht? Wenn Sie den zu Ende spielen, kriegen Sie hinterher zum Abschluss nochmal so einen 90-minütigen Spielfilm als Cutscene präsentiert. So, und das wäre dann so ein Punkt, wo man sagt, war das jetzt ein Spiel? Und gerade so Metal Gear hat halt sehr viele spielerische Elemente, aber eben auch sehr ausgedehnte Cutscenes oder Final Fantasy, die Reihe, die sehr stark damit spielen, dass sie halt auch filmästhetische Elemente mit in ihr Spiel übernehmen können. Aber so wenig wie Film abgefilmtes Theater ist, und es gibt zwar schauspielerische Elemente in Filmen, aber das heißt ja lange noch nicht, dass Film eigentlich das gleiche ist wie Theater, nur was man aufnimmt, ist Spiel ja nicht nur ein interaktiver Film. Also es ist eine, also die dürfen Sie nicht wirklich ernst nehmen, die These, dass ein Spiel ein Film ist, der interaktiv wird, aber die Verwandtschaft ist da und Sie können, wenn Sie Filme machen können, können Sie auch bei Spielen mitarbeiten, weil irgendjemand muss ja die cineastischen Elemente auch einbauen. Also insofern ist es durchaus interessant, dass man sich filmästhetisch bewegen kann, um Spiele zu verstehen. Inzwischen, also seit einigen Jahren zunehmend, sind es auch interaktive Serien geworden. Das wird nicht nur die Ästhetik von Kinofilmen adaptiert, sondern auch die von Fernsehserien, also diese Sequenzialität, Cliffhanger, Charakterentwicklung über mehrere Folgen, Staffeleinteilungen, all das, was Sie vor allem von den Telltale Games kennen. Aber es gibt zunehmend Spiele, die sich dieses Serienformat dann auch aneignen und darauf bauen, dass Sie als Zuschauer inzwischen auch imstande sind, so eine Geschichte über mehrere Stunden hinweg zu verfolgen. Und nicht sagen, in 2 Stunden muss dieser Film oder in 3 Stunden sich entwickelt haben, sondern kein Problem, 5 Staffeln, jeweils 10 Folgen und wir sind noch nicht mal in der Mitte der Geschichte. Das, inzwischen lernt man das als Zuschauer auszuhalten und Fernsehforschung ist in der Medienwissenschaft wieder ganz groß en vogue, seit es eben solche Serien gibt, die sich auch narrativ viel ernster nehmen und nicht einfach so Serials Woche für Woche so eine Episode einbauen, sondern wirklich auch lange narrative Bögen spannen oder eine sehr komplexe Charakterentwicklung betreiben. Spiele versuchen das zu übernehmen, eben insbesondere die Telltale, die so ihr Schema gefunden haben und jetzt Jahr für Jahr eine neue Serie raushauen und die anderen fortführen, ist ein durchaus interessantes Format, ist jetzt nicht durch Telltale erfunden, aber zumindest doch sehr bekannt gemacht. Und wie gesagt, inzwischen gibt es mehrere andere Firmen, die so Life is Strange oder so, die versuchen, das ähnlich zu übernehmen.
Das ist immer wieder ein bisschen das runter, wird dann doch heller als gedacht.
Also ich schalte mal die Südseite aus, da geht ja nun die Sonne jetzt erst machen. So, dann sind Spiele auch interaktive Bilder. Wenn man jetzt nicht so sehr auf die auf das Filmische abzielt, also wo Bewegtbilder kommen mit Schnitten und Einstellungen, geht man eher auf das Bildliche. Gorogoa ist ein Spiel, was wir seit vielen Jahren erwarten, dass es endlich mal rauskommt. Das gibt als Demo, da sind so die ersten Szenen zu sehen. Ist sehr interessant, kann ich Ihnen sehr empfehlen, das mal runterzuladen als Demo und einfach mal auszuprobieren. Dann verstehen Sie besser, was ich mit interaktivem Bild meine. Hier haben Sie die entsprechende Bildwelt und da können Sie jeweils reinzoomen, rauszoomen, müssen irgendwas in dem Bild anordnen oder Bilder übereinander legen und dann passiert etwas. Und es ist eigentlich ein Adventure, Sie haben so Puzzle und Sie müssen der Bildlogik folgen, Sie müssen verstehen, was dieses Bild versucht Ihnen mitzuteilen, das entsprechend umgestalten und dann geht es weiter, dann kommen Sie ins nächste Bild und darüber hinaus erzählt es dann eine Geschichte, so ähnlich wie das im Comic liefe. Aber wenn man es spielt, merkt man, es hat wirklich so ein visuell denkender Mensch hat das konzipiert. Und es richtet sich auch an Spieler, die visuell denken wollen. Es gibt keinen Text, es gibt keine Erzählung, kein Voice-Over, sondern sie müssen irgendwie Bilder ineinander bringen und Farben kombinieren in der richtigen Reihenfolge und dann manchmal auch die Perspektive richtig einschalten oder richtig umschalten und dann kommen sie in dieser Bildwelt voran. Und natürlich interaktive Comics, also weil ich ja gerade von Comics gesprochen habe, das Comic, was ja nicht nur aus Bildern besteht, sondern meistens auch so eine Bild-Text-Kombination ist, aber vor allem von dem Gap lebt, also diesem dem Abstand zwischen zwei Panels, in denen halt der Leser des Comics die Geschichte vervollständigt. So, und jetzt gibt es dieses schöne Spiel, Framed heißt das, in dem sie die Panels richtig anordnen müssen. Also sie kriegen eine Geschichte und die geht schief, in dem Fall, also der Held wird leider erschossen, weil er dem vor die Flinte fährt und der Vogel fliegt erschreckt nach oben. Wenn sie aber den Vogel erst einsetzen und die beiden Frames tauschen, dann sitzt der Vogel vor dem Schützen, lenkt ihn ab und der Held kann entkommen. So, und da gilt es, das können Sie sich auch mal anschauen, auch das kann man, ich glaube, das gibt es inzwischen echt veröffentlicht, also es gibt noch gute Demos, in denen man das sehen kann. Da merkt man, es ist halt ein interaktiver Comic. Man muss das Comic selber gestalten, um die Geschichte so auszugestalten, dass der Handlungsverlauf vorwärts geht. Also es ist, glaube ich, nicht besonders, Sie haben nicht besonders viele Möglichkeiten. Es gibt eine richtige Lösung, die Sie halt finden müssen. Aber nichtsdestotrotz gestalten Sie und die ganze Ästhetik halt auch, Sie gestalten so Ihr Film noir inspiriertes Comic mit einer entsprechenden Geschichte. Spiele sind interaktive Texte. Da geht man in die Geschichte weiter zurück, aber also diese Text-Adventures, was ich Ihnen ja schon mal kurz angedeutet habe, aber auch modernere, so wie Device 6, sind Spiele, die davon leben, dass sie ganz viel Text präsentiert bekommen, den sie lesen und anordnen müssen. Device 6 ist so ein Spiel für iOS, was wirklich auch davon lebt, dass es Text ist. Und wenn Sie so, sagen wir mal, ein philologisches Nebenfach haben, so wie Germanistik oder Anglistik, dann werden Sie das wahrscheinlich auch anders zu schätzen wissen, weil Sie dort mit der Medialität des Textes auch spielen müssen. Also Sie müssen den Text richtig anordnen oder Sie müssen dem Text folgen und dann auch zum Teil das Device drehen, weil der Text sich dreht. Und dadurch fällt dann aber ein anderer Text nach unten und legt eine neue Bedeutungsschicht frei. Also es ist ganz interessant, was man mit Text alles anstellen kann, wenn man ein interaktives technisches Device vor sich hat. Und auch da geht es darum, dass Sie die Geschichte freilegen oder die Geschichte nachvollziehen können. Aber es ist nicht so eine ganz klassische Dramaturgie, sondern Sie kriegen Elemente präsentiert dieser Geschichte, die Sie dann im Kopf zusammensetzen müssen. Und bestimmte Aspekte der Szene wird Ihnen beschrieben, aber was da genau passiert, ist im Einzelfall dann nicht immer klar. Interaktive Musik, ja sowieso, ich meine, Musik ist sowieso schon immer interaktiv, wenn Sie Musik machen. Musik, Sie haben die entsprechenden Interfaces zum Hervorbringen der Klangwelten und das kann man natürlich von Computern inzwischen sehr schön auch begleiten lassen. Hier haben Sie so das ist so diese Partyform, eben diese SingStars, in denen Sie singen, aber das Interessante ist, Gesang ist eine interaktive Angelegenheit, wenn Sie singen, aber hier greift der Computer ein und misst, ob Sie in die richtige Tonhöhe zumindest getroffen haben, ob Sie den richtigen Text singen, das ist dem jetzt erstmal egal. Und das ist so eine Möglichkeit, wie Sie die Tonhöhe einstellen. Es gibt Spiele, da müssen Sie den richtigen Rhythmus treffen. Auch hier, das müssen Sie dann auch noch schaffen. Es gibt Spiele, da können Sie mit den Instrumenten, also nicht nur Gesang, da können Sie Instrumente spielen. Also wenn man so Rocksmith denkt, da müssen Sie Gitarre spielen. Und zwar eine richtige E-Gitarre oder ein E-Bass. Und Sie müssen das Interface beherrschen, wie immer in Spielen, um im Spiel voranzukommen. Das Nette bei Rocksmith ist, dass Sie mit der Beherrschung des Interfaces damit auch was lernen. Also das Interface können Sie auch benutzen außerhalb des Spiels. Hier bei SingStar lernt man nicht gerade singen, aber letztlich, also man muss sich schon bemühen, da die richtige Tonhöhe zu treffen, weil diese Echtzeitanalyse dann zumindest klar macht, das tut mir leid, war ein Viertelton zu tief, kein Punkt. Oder hier, es ist zu die Atmung ist zu unregelmäßig. Du hältst ja nicht mal einen Ton durch, der 2 Sekunden stehen soll. Das kriegt man, aber das Spiel ist nicht darauf ausgelegt, dass sie das lernen. Bei Rocksmith ist es anders. Da lernen sie wirklich so einzelne Riffs und können dann jedes Mal ein bisschen besser werden und in der Spielwelt vorankommen, aber dann auch in ihrer Beherrschung des Instruments. Performance. Johann Sebastian Joust ist ja so ein Angebot, was ist ein reines Audiospiel. Also es gibt zwar ein visuelles Feedback, aber letztlich, wir spielen das ja immer ohne Monitore. Und sie haben halt nur diesen Controller, der im Grunde genommen 3 Zustände kennt. Das ist irgendwie an, er wackelt oder sie haben gerade verloren. Und das ganze Spiel lebt rein von der Performance, also von dem Verhalten der Mitspieler untereinander, miteinander. Wir spielen das immer dienstags um 5:30 in der Turnhalle hier hinten am GSP. Also wenn Sie das interessiert, können Sie einfach mal vorbeischauen. Das ist so ein Spiel, was so die Grenzen auslotet. Was sind eigentlich noch, ist das noch ein Computerspiel? Kann man sich die Frage stellen, ja klar, es braucht ja eine PS3 oder einen Mac, der diese Controllerzustände kontrolliert und auch korrigiert und visuell auch wieder ausgibt. Aber es ist nicht so das klassische Computerspiel Controller vor Bildschirm. Der Computerspiel ist halt mehr als, dass es an einem, also deswegen ist es auch kein Videospiel, weil hier keine Videoausgabe erfolgt. Das ist einer der Gründe, warum ich das Wort Videospiel nicht mag, als Synonym für Computerspiel. Es gibt Videospiele, die sind aus den 70ern, als sie noch Videosignale ausgegeben haben, aber inzwischen so die Trennung Videospiele werden am Fernseher gespielt und Computerspiele am Bildschirm des Computers. Seit ihr Fernseher auch ein Computer ist, der halt so eine Fernseh-App hat, aber noch viele andere Apps, ist es total schwierig zu unter... Also ich gebe hier einfach kein Videosignal aus, sondern ein digitales Signal, was mein Fernsehapparat als Sichtinterface dann auch entsprechend interpretiert. Und insofern ist das Wort Videospiel, das ist ein historisches Phänomen in der Zeit, als noch Videosignale ausgegeben wurden, aber im Grunde genommen ist der Oberbegriff Computerspiel. Und Johann Sebastian Joust ist auch ein Computerspiel, was aber ohne die gängigen Interfaces auskommt, mit denen man das normalerweise identifiziert. So, und dann haben wir die, also Spiele sind halt auch Spiele. Interaktive Systeme, wenn Sie so wollen, Simulationen mit dem ganzen spielerischen Drumherum, aber die Grenze zwischen Simulation, so Fahrsimulator, Flugsimulator und einem Spiel, die sind sehr schwierig, immer schon gewesen und es wird immer schwieriger, seit Sie Ihren Pilotenschein mit Microsoft Flight Simulator X machen, also zumindest vorbereiten können, nicht machen. So, und das ist nicht so ganz klar, warum manche Spiele Simulationen sind, das ist ernsthafte Forschung, wir werden hier nicht gespielt, und andere Simulationen, das sind ja nur Spiele, die Trennung ist kompliziert. Ich will die auch gar nicht aufmachen. Sie haben es mit interaktiven Systemen zu tun, immer bei Spielen. Und diese Systeme können andere Systeme interpretieren, so wie in Crusader Kings 2, das ist eigentlich eine Simulation, wenn Sie so wollen, der Zeit um 1088, also das spätere Mittelalter bis zur frühen Neuzeit. Inzwischen können Sie bis zum Karl den Großen zurück und international kommen Sie, glaube ich, bis zu den Hunnen, bis nach China, Indien. Und da geht es darum, so die feudalen oder die Herrschaftsstrukturen in jeweiligen den Kultur- und Religionskreisen zu simulieren und Sie können es dann entsprechend nachspielen und so eine fiktive Vergangenheit. Was wäre eigentlich gewesen, wenn Karl der Große bei einem Jagdunfall gestorben wäre? So, und das wiederum hat dann andere dazu inspiriert, hey, Jagdunfall, das haben wir doch schon mal gehört. Was wäre denn, wenn in Westeros, also Ned Stark, nicht getötet worden wäre? Und so fängt es dann an. Und so können Sie den Game of Thrones Mod von Crusader Kings 2 spielen und das ganze Game of Thrones nachspielen. Was wäre, wenn also das alles anders geworden wäre? Und Sie werden feststellen, Sie haben Ihr eigenes Game of Thrones. Und das ist das beste Game of Thrones Spiel, was Sie kriegen können, weil es nicht darum geht, so die epischen Schlachten nachzuspielen oder so eine bestimmte Story zu entfalten, sondern Game of Thrones fasziniert ja wie viele dieser modernen Serien durch die, diese Konstellation. Sie haben verschiedene Charaktere, Sie haben verschiedene Figuren, die haben ihre Kontexte. Und was passiert eigentlich, wenn die aufeinander prallen? Und man weiß nicht, was passiert, weil die Autoren klargemacht haben, niemand muss überleben. Also das ist eines so dieser neuen Serienformate. Ist nur weil es ein teurer Hauptdarsteller war, heißt es lange noch nicht, dass der diese Staffel übersteht. Oder nur weil es ein Publikumsliebling ist, können Sie nicht sicher sein, dass der die nächsten Folgen auch noch so mit allen Armen besteht, die er vorher hatte. Und weil man das weiß als Zuschauer, ahnt man halt, okay, was passiert eigentlich? Das ist so eine Logik, die diese Figuren entwickeln. Und das musste in dem Fall, musste das so passieren. Der hat sich so verhalten, also passiert ihm auch das. Das ist nachvollziehbar, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, wie sich diese Konstellation entwickeln konnte. Und da kommt dann Fernsehen an seine Grenzen. Sie kriegen halt nur eine Narration. Das ist die Systemdynamik, die der Autor jetzt in sich gefunden hat oder auch nicht. Oder jetzt halt die Regisseure und die Drehbuchschreiber haben ja jetzt die Storywelt übernommen, die er gefunden hat und ihn präsentiert. Und die können Sie, egal wie oft Sie das schauen, Ned Stark wird immer sterben in der ersten Staffel. Das kann ich Ihnen jetzt, glaube ich, spoilern, oder? Aber jetzt können Sie sagen, eigentlich ist das ein systemisches Medium. Wir haben eine Konstellation, da prallen verschiedene Vorstellungen aufeinander. Was wäre denn, wenn sich da ein bisschen was ändern würde? Wenn wir sagen, okay, der geht halt nicht runter, der wird halt nicht die Hand des Königs. Und er sagt, nö, ich bleib lieber hier oben. Wie hätte sich dann das mit Westeros weiterentwickelt? Und das können Sie so im Spiel nachvollziehen. So können Sie das mit der echten Geschichte machen und werden dann nach der dritten oder vierten Iteration feststellen, unsere Geschichte ist ja vielleicht doch auch irgendwie so eine Aneinanderreihung von Kontingenzen. Das ist halt so geworden, wie es geworden ist, aber es musste nicht so kommen. Es hätte auch anders kommen können und hätte an diesem einen Tag, wäre er nach links abgebogen anstatt nach rechts, dann wäre vielleicht der Gang der Geschichte völlig anders gelaufen. Und da gibt es ganz viele so Momente, in denen man historisch feststellt, okay, dummerweise ist halt der große Khan gestorben, deswegen sind die Hunden alle wieder abgezogen. Die waren ja schon auf dem Marsch nach Europa und hätten das wahrscheinlich auch überrannt, aber im entscheidenden Moment ist ihnen ihr Chef an irgendeiner Grippe oder einem Fieber gestorben und da sind sie alle wieder zurückgegangen. Und wenn dieser eine Tod nicht eingetreten wäre, wäre Europa nicht das, dann würden wir hier wahrscheinlich auch gar nicht stehen und über Crusader Kings 2 sprechen. Also es hätte sich so viel ändern können und das war aber jetzt nicht so, ja klar, es musste ja so kommen und es war eine tiefe innere Logik, dass die Hunden aufhörten, nach Westen zu ziehen. Das war eine historische Zufälligkeit. So, und die wiederum sorgt dann dafür, dass der Lauf der Geschichte sich geändert hat. Und dann werden Sie feststellen, dass Geschichte, so wie wir sie inzwischen erzählen, halt zwar eine Narration ist, aber ein komplexes Geflecht systemischer Abhängigkeiten, die sehr viel mehr Ähnlichkeiten mit einem Spiel haben, was auch anders hätte verlaufen können. Und dafür sind Spiele das ideale Medium. Die können nämlich komplexe Systeme modellieren und dem Spieler klar machen, okay, jetzt ändern wir einen Parameter, wie entwickelt sich das System dann? Und das ist wiederum die Verwandtschaft zu den Simulationen. Da geht es halt darum, irgendwie Öko-Biosysteme oder Planetenbewegungen oder eben das Verhalten von Transportsystemen oder von Menschenmassen auf einem großen Platz zu simulieren. Und dann kann man an den Parametern drehen und schauen, wie reagiert das System. Und wenn Sie das dann verknüpfen mit spielerischen Elementen, es gibt einen Gewinnzustand oder einen Verlustzustand oder es gibt irgendwelche Punkte, die Sie sammeln können, dann gehen Sie über in das Spiel und vielleicht können Sie aber irgendwann sagen, ach, was brauche ich in Siegbedingungen? SimCity hatte keine Siegbedingungen. Als es rauskam, 89, hat es keinen Publisher gefunden, das erste SimCity, weil er gesagt hat, das ist doch kein Spiel. Niemand will sowas. Also die Leute wollen gewinnen, die wollen Punkte sammeln und in eine Highscore-Liste sich eintragen. Und jetzt stellte sich raus, nein, das wollen sie gar nicht alle. Manche sind auch zufrieden, wenn sie eine Stadt beim Wachsen betrachten können und die Parameter einstellen. Und das ist nie zu Ende. So, das erste SimCity, da blüht und wächst ihre Stadt, sie kriegen mehr Einwohner und sie nehmen Steuern ein und können dann Straßen reparieren und Stromleitungen ziehen. Und davon lebt die Serie lange Zeit, bis sie dann von EA kaputt gemacht wurde. Aber so der Geist ist da drin noch enthalten und jetzt, da SimCity ja so allmählich in das Free-to-Play-Modell überführt wird, gibt es dann neue Stadtsimulatoren, die sagen, hey, es gab doch mal eine Idee, die SimCity verkörpern wollte, nämlich eine Systemsimulation einer urbanen Umgebung zu sein. Das können wir auch, aber besser, weil also dieser Geist ist halt inzwischen irgendwie nicht mehr präsent in dem Titel. So, und das ist das, was Spiele als Medium also besonders hervorhebt, diese Simulation komplexer Systeme. Und dann stellen Sie fest, die Welt ist nicht nur eine Aneinanderreihung von Geschichten, auch wenn man es so erzählen kann, sondern vor allem eine Überlagerung von Systemen. Und die medial abzubilden, funktioniert in sequentiellen Medien wie Film, Fernsehen, Buch nur begrenzt, weil sie immer nur eine Darstellung haben, vielleicht auch zwei oder drei. Also sie können auch irgendwie jetzt zweites Kapitel, was würde passieren, hätte er damals nicht die Zigarette genommen. Es gibt auch so experimentelle Filme, so was wäre wenn. Die erzählen dann die gleiche Geschichte zweimal oder viermal unter anderen Bedingungen. Aber so viele Konstellationen, das kriegen Sie kombinatorisch gar nicht in den Griff in dem sequentiellen Medium. Da sind Spiele viel besser geeignet, weil Sie an so vielen Parametern schrauben können. Gut. Das ist was zur Medialität von Spielen, jetzt zur Ästhetik von Computerspielen. Darum soll es ja gehen, Geschichte und Ästhetik dieser medialen Form. Was ist unter Ästhetik zu verstehen? Ästhetik ist nicht das Schöne und auch nicht das Aussehen. Ich finde es sehr ästhetisch. Also das hört man ja immer mal, wenn Leute irgendwie, es gefällt ihnen was, dann sagen sie, sie fanden es sehr ästhetisch und damit wollten sie sagen, sie fanden es eigentlich hübsch. Aber Ästhetik klingt irgendwie besser. Und das ist damit nicht gemeint. Ästhetik ist viel trockener, wenn Sie so wollen. Also es ist kein Werturteil, dass etwas ästhetisch ist. Alles ist ästhetisch, weil Sie alles wahrnehmen können. Also jede Form des audiovisuellen Ausdrucks, und das kommt noch aus einer Zeit, als Spiele überhaupt nicht, also es gibt ja nicht nur audiovisuellen Ausdruck, es gibt ja noch auch diese Systemästhetik. Also jede Form des Ausdrucks besitzt eine spezifische, ihr zugrunde liegende und nur ihre eigene Weise der Wahrnehmung, also die auf sie einwirkt. Diese ist nicht identisch mit dem, was gezeigt oder gesagt wird. Also wenn Sie die Ästhetik eines Bildes beschreiben, dann nicht eine Bildbeschreibung, also hier sieht man das und jenes, oder die Ästhetik einer Narration ist keine Nacherzählung, sondern sie besitzt ihre Spezifik in der Art und Weise, wie sie die ihr eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten, ihre Techniken, ihre Mittel zur Verarbeitung von vorgegebenen oder hergestellten Materialien einsetzt. Diesen Satz werden Sie jetzt nicht verstanden haben. Aber der ist in den Folien und auf der Aufnahme, und wenn Sie so in einer halben Stunde werden Sie ihn verstehen können. Dann blättern Sie einfach nochmal zurück und dann ist alles klar. Demnach steht in der Medienästhetik das Wie dieser Wahrnehmung im Mittelpunkt. Also nicht das Was, was sehe ich, sondern wie wird es eigentlich gemacht und was ist damit gemeint? Es gibt drei wesentliche ästhetische Analyseformen, nämlich die Produktionsästhetik oder Urheberästhetik. Das ist so die Frage, unter welchen Bedingungen ist das Werk entstanden? Wie ist das Werk entstanden und wie war die Intention des Urhebers zu verstehen? Das wäre so die Frage, was ist eigentlich so der Entstehungskontext? Und dann, das ist so der Schwerpunkt der ästhetischen Analyse, ist die Werkästhetik, auch Formästhetik genannt. Wie ist das Werk aufgebaut? Und nicht, was habe ich da drin, sondern was sind so die, welche Formen habe ich oder wie ist das Werk aufgebaut? Und dann kann man fragen, welche formalen Mittel wurden dabei eingesetzt? Und dann ist die dritte, die habe ich ein bisschen abgesetzt, die Wirkästhetik, auch Rezeptionsästhetik genannt. Wie wirkt das Werk auf den Betrachter? Das ist allerdings, da brauchen Sie mehr Background, also da brauchen Sie mehr Theorien, mit denen Sie das beschreiben. Das lassen wir jetzt dieses Semester raus. Das ist Aufgabe Ihres Studiums. Sie sollen das schon lernen, rezeptionsästhetische Merkmale zu beschreiben, aber das ist so, eigentlich ab dem zweiten Studienjahr steht das auf dem Programm. So, also nochmal ganz kurz, was ist gemeint? Was fragt man sich in der produktionsästhetischen Analyse? Also Titel und Urheber, was sind die Bedingungen, unter denen das produziert wird? Wann ist es entstanden, die Größe, das Material, Fundstelle, wo haben Sie es her, wem gehörte es, wer besaß es. Bei Spielen ist es nicht so relevant, weil es digitale Kopien sind. Bei Filmen ist es schon nicht uninteressant, dass sie in Brasilien eine Kopie von Metropolis gefunden hat, in dem noch Szenen drin waren, die in allen anderen Kopien irgendwie nicht enthalten waren. Das ist dann schon ganz spannend, um zu sehen, wie ist es eigentlich, wieso hatten die diese Kopien, wieso hatten die diese Szenen und was kann man damit anstellen. Oder Star Wars haben sie ja jetzt den ersten, also den vierten Teil, also sehr aufwendig rekonstruiert, weil sie auch da so eine Filmkopie gefunden haben, die sie dann eingescannt und Frame für Frame nachbearbeitet haben. Die ist im Netz verfügbar, nicht offiziell, also müssen sie ihre Spuren verwischen, wenn sie die runterladen, aber aus filmphilologischer Sicht die wirklich bedeutendste Rekonstruktion des Originals, was ja dann in mehrfachen Editionsprozessen verschlimmbessert wurde, so dass man also tatsächlich hingehen kann, also da war so eine Fan-Reproduction, die da mehr Mühe reingesteckt haben, als alle Besitzer dieser Franchise das jemals zuvor gemacht haben. Und das ist extrem spannend. Da gibt es auch eine Dokumentation, wie man Star Wars rekonstruiert hat. Die ist, glaube ich, so lang wie dieser ganze Teil, wo sie das aber wirklich im Detail, die Produktionsästhetik einer Rekonstruktion nachsehen. Das ist echt extrem spannende Dokumentation. Wer ist die Zielgruppe? Was gibt es für Distributionsformen? Also wie wird dieses Werk entsprechend vermarktet und auch verteilt? Hier sehen Sie mal von Plants vs. Zombies, was ja doch ein ganz erfolgreicher Titel war, die Prototypen in der Entwicklung. Das fing halt mal an wie so ein Studentenprojekt. Also wenn Sie so Ihr Spiel machen in dem Semester, werden Sie ja auch eins machen, oder wenn Sie am Game Jam teilnehmen, dann sehen die nicht besser aus als das da oben, vielleicht noch da unten in der Richtung. Es ist einfach, Grafik kostet Zeit, aber das ist für das Spiel völlig unerheblich. Das Spiel funktioniert auch so, also man kann es auch so testen und balancen und schauen, ob die Systemdynamik erhalten bleibt. Wobei man nicht sagen kann, das erste Spiel, das war schon fertig und dann haben sie es nur grafisch verfeinert. Sie haben diese Systemdynamik anhand dieser Prototypen iteriert. Also man hat das oben gehabt, das war dann nicht so, dann haben sie das nächste ausprobiert und es wurde dann zunehmend zu dem, was wir dann heute kennen. Aber man kann da wirklich die audiovisuelle Schicht von der systemischen Schicht trennen, wenngleich die rezeptionsästhetische Wirkung des Spiels natürlich alles zusammen betrachtet. Also diese Spiele unten ist viel dröger als das, was man dann heute hat mit den knuffigen Animationen. Aber zumindest das Level-Design können Sie da relativ gut dran sehen. Da gibt es eine schöne Slideshare, also eine schöne Slide, können Sie sich mal anschauen. Diese ganzen Iterationsschritte eines Spiels, was dann so ein Riesenhit wurde, was man aber in seinen Ursprüngen so nicht sehen konnte. Man ahnt aber, dass um einen Hit, also man macht halt nicht, man setzt sich hin und macht einen Hit, sondern um ein wirklich ein großartiges Werk zu schaffen, das braucht solche Iterationen, also solche Schleifen, in denen es immer wieder getestet wird und dann auch verfeinert wird. Und in der Regel schreibt nicht einer, setzt sich hin so jetzt und wirft es von sich und sagt, das ist das Werk. Das gilt auch in der Literatur und im Film und in der Musik. Wenn Sie mal so die Entstehungsbedingungen eines Werkes nachvollziehen, werden Sie feststellen, wie viel wurde weggeworfen und wie viele Schritte waren dafür notwendig, um das zu haben, was wir heute bekommen. So, und dann gibt es die Formanalyse, also die Werkästhetik, die ist der Schwerpunkt, auch der Schwerpunkt dieser Vorlesung. Sie kennen das beim Film, oder Sie haben es schon mal gehört, also man guckt sich so den Bildaufbau an, wie war die Beleuchtung, wie ist die Ausstattung, wie sind die Kostüme und die Maske, wie ist Bewegung und Schauspiel, die Einstellungen werden analysiert, der Schnitt oder die Montage, der Ton und die Narration, das sind die kernfilmästhetischen Merkmale, die Sie auch bei Bartle Thompson in dem berühmten Buch Film Art finden, was ich Ihnen sehr ans Herz legen kann, wenn Sie sich für Film interessieren. Das ist der große Klassiker, inzwischen in der, glaube ich, 12. Auflage oder 10. Also es ist ein sehr schönes, sehr, also kompakt kann man nicht sagen, aber es ist sehr lesenswert. Das Buch, in dem die das alles sehr schön historisch und mit sehr vielen Beispielen dargelegt finden. Aber solche Texte kennen Sie vielleicht schon aus Schulen, wie Filme richtig sehen und wie die immer heißen. Und das geht in der Regel dann so schrittweise das durch, so die verschiedenen filmästhetischen Merkmale. Das kennt man, weil man es aus Schulzeiten meistens so. Bei Texten sind sie ja noch viel besser, da haben sie, seit sie lesen gelernt haben, kriegen sie textästhetische Merkmale. Und das wird dann rauf und runter und dann können sie Gedichte und Epik und Drama, das können sie alles analysieren, weil sie solche Merkmale noch kennengelernt haben. Und das gehört zum Bildungskanon. Bei Spielen ist es ganz anders. Spiele sind ja ein ganz neues Medium. Es gibt jetzt so die Diskussion Spiele und Schule, wie kann man damit umgehen, aber es gibt keine ausgebildeten Lehrer und niemand hat sowas wie Gaming Literacy oder aus Versehen hatte es mal einer und der hat das dann auch gemacht, aber es steht keineswegs auf irgendwelchen Lehrplänen. Aber auch da kann man sagen, es gibt ja sicherlich auch solche ästhetischen Merkmale und das ist halt nicht, wie schaffe ich es von Level 2 in Level 3 zu kommen oder wie ist jetzt die Geschichte nachzuerzählen oder also solche Dinge wie viel Frames pro Sekunde und wie groß die Auflösung, da bewegen wir uns dann schon in die Richtung. Aber was sind das eigentlich für Merkmale, um die es geht? Und wie kann man Spiele analysieren, jenseits dieser unsäglichen Kaufempfehlungsreviews, die man in Zeitschriften hat? Und das ist jetzt nun die Gliederung der Vorlesung. Also Sie kriegen anhand dieser 5 Kriterien, die ich genannt habe, die Medialität eines Spiels ausmachen, Technik, Audiovision, Narration, Ludition, Performance, GUI ist was Besonderes, da kriegen Sie jeweils Vorlesungen. Und die ganze Vorlesung teilt sich immer in 2 Teile. Also am ersten gibt es einen spielästhetischen Teil, da machen wir eine Pause. Und anschließend gibt es einen historischen, kontextuellen Teil, der sich nicht nur auf Spiele, sondern auf digitale Medien im Allgemeinen bezieht. Insbesondere so die Geschichte des Computers, Geschichte der Netze, aber auch Geschichte des digitalen Films, etc. Das ist dann eher so chronologisch, aber nach verschiedenen Aspekten aufsortiert. So, um die Technik zu analysieren, müssen Sie Plattform und die Interfaces kennen. Das machen wir im historischen Teil. Also da stelle ich Ihnen verschiedene solcher Plattformen vor. Im Kontext, muss man sagen, der Technikgeschichte des Computers. Da stelle ich Ihnen auch andere Plattformen vor, die jetzt gar nicht so relevant für die Spielewelt waren, aber doch für die, sagen wir mal, Geschichte des Internets, die Geschichte der sozialen Netze dann doch schon sehr relevant sind. Und es gibt einen eigenen, so einen ästhetischen Teil zur Vernetzung, also was macht eigentlich vernetzte Spiele aus? Die Audiovision schauen wir uns an, 3D-Grafik, nicht nur 3D, aber vor allem 3D-Grafik. Wie können Sie eigentlich 3D-Grafik beschreiben, außer total toll? Also damit man wegkommt von solchen wertenden Begriffen oder überwältigen und so, also muss alles weg, sondern Sie müssen erstmal 3D-Grafik beschreiben können durch die Zeit. von den Anfängen bis zur Gegenwart. Animation, was gibt es für Möglichkeiten, Animationen in Spielen unterzubringen, also Motion Capturing, Sprite Scaling etc. Filmästhetische Merkmale, die erwähne ich mal, ich habe da eine Vorlesung zu, aber eigentlich ist es eine eigene Vorlesung über ein Semester, dass Sie nämlich diese Liste wirklich auch Schritt für Schritt durchgehen. Nur da gibt es so viel Dokumentation, da kann ich einfach darauf verweisen und sagen, wenn Sie sich wirklich für Filmästhetik interessieren, müssen Sie sich die entsprechenden Werke anschauen, aber Sie können ein Spiel filmästhetisch analysieren. Das wird auch gemacht, insbesondere von Filmwissenschaftlern. Das ist immer ein bisschen wenig, also die schauen sich dann so die Erzählstrukturen und Bildstrukturen an und bevorzugt an diesen Genres der interaktiven Filme. So Heavy Rain wurde ja nun mehrfach, also da gibt es ja Dissertationen und Magister- und Masterarbeiten und Bachelorarbeiten, Seminararbeiten, noch und nöcher, weil das so ein dankbares Spiel ist. Das will halt ein Film sein und da kann man dann mit seinem filmästhetischen Instrumentarium auch dran gehen. Crusader Kings 2 werden Sie viel seltener finden, weil das audiovisuell nicht so viel hergibt und narrativ dann zu fragmentiert ist. Da muss man wirklich mit spielästhetischen Merkmalen ran, die halt zur Filmwissenschaft nicht gehören. Sound schauen wir uns auch an, Sound im Spiel. Gerade so interaktiver, adaptiver Sound, der sich wiederum von dem normalen Filmsound unterscheidet, weil er auf die Eingaben des Spielers reagiert. Narration ist eine Vorlesung, narrative Strukturen, auch hier so ein bisschen mit Blick auf, was ist der Unterschied zwischen Narration im Spiel im Vergleich zu den sequentiellen Medien, wo die Narration halt auktorial festgelegt werden kann und nur nachvollzogen werden muss. Beim Spiel wird sie ja mitgestaltet. Da ist auch viel auktorial festgelegt, aber nicht jedes Spiel. Denken Sie an Minecraft. Minecraft ist ein Spiel, da gibt es überhaupt keine Narration oder die ist echt sehr gering. Aber die ganzen Geschichten, die die Leute erzählen können, und das halbe YouTube lebt ja von Minecraft eine Zeit lang und umgekehrt, die Geschichten, die die Leute zu erzählen haben, das sind ihre eigenen Geschichten und das ist viel spannender vielfach als das, was Spiele so, Mass Effect ist halt das eine, es hat eine spannende Story, aber EVE Online, was Sie im Hintergrund sehen, das hat keine eigene Geschichte, sondern so viele Menschen, die sich organisieren, dass die Geschichten, die da entstehen, spannender sind als alles, was sich so ein Autor überhaupt ausdenken kann, weil es so eine epische Dimension hat. Das ist ein ganz interessantes Spiel. Dann die ganze Dimension der Ludition, also ein Wort mit Ion, was das Spielerische einfängt. Das ist ein Kunstwort, aber nichtsdestotrotz macht es das Reden über Spielregeln, künstliche Intelligenz, also KI, Physik, Ökonomie, einfacher, das zu sagen, das gehört alles zur Ludition, also zum Spielerischen des Spiels, zum Systemischen, wenn Sie so wollen. Das sind 4 Teilvorlesungen. Dann eine Vorlesung zur Performance, also zum Spieler als Person, als Körper, der auftritt. Das hat dann starke Anleihen an Theaterwissenschaft, da werden Sie auch Frau Fischer-Lichte wieder treffen. Also das ist die Performance, die eine Rolle spielt, wenn Sie sich anschauen wollen. Ja, ja, ich weiß, das ist bei den Tummlern ist das ja eine ganz beliebte Figur, die Frau Lichte. Also da treffen wir die wieder, weil es darum geht, ja, das wissen nur die Tummler, das ist so unser Geheimnis, aber das werden Sie dann auch kennenlernen. Das ist die Performance, das ist die Frage, wie eigentlich der Spieler agiert und was macht das mit ihm, das Spiel, und was macht er mit dem Spiel oder sie. Das ist die Dimension der Performance. Und dann gibt es solche Composite-Effekte wie die Graphical User Interfaces. Also so eine GUI, das ist erstmal so, das sind die Menüs, ja und, so what. Das ist viel komplexer zu analysieren, so eine GUI, weil die eigentlich narrative, audiovisuelle, luditive und performative Funktionen erfüllt. Weil das die Schnittstelle ist, die Interfaces zu dem Spiel. Also müssen Sie damit handelnd umgehen können. Und das hängt davon ab, was für so Controller Sie haben und was Sie können in so einer, sagen wir mal so, wenn Sie jetzt eine Oculus Rift aufhaben, dann können Sie ganz anders mit Menüs umgehen, als wenn Sie eine Maus in der Hand haben oder wenn Sie eben Oculus Rift ohne Maus spielen. Also die Interfaces hängt sehr stark davon ab, was der Spieler machen kann, natürlich von den Regeln, um die es geht, was soll dieses Interface, ist es narrativ eingebettet oder nicht, ist es audiovisuell eingebettet oder nicht, wie ist es technisch umgesetzt. Deswegen ist so das Graphical User Interface eine hochkomplexe, also im Sinne von zusammenhängende Angelegenheit. Und da ist, also das kann man nicht so klar trennen wie Narration von Ludition. Das kann man ziemlich deutlich voneinander loslösen. Aber die Graphical User Interfaces nicht. Andere Dimensionen wäre so der Spielraum, die Spielzeit, auch die hat immer narrative, audiovisuelle Ausprägungen. Aber da geht mir dann die Vorlesungszeit aus. Also das sind die 12 Teilvorlesungen, die wir haben. Und Plattform Interfaces ist etwas, was so ein generelles Thema ist der gesamten Vorlesung. So, und dann gibt es ein deskriptives Zwischenziel. Was Sie am Ende dieser ästhetischen Analyse können sollten, ist ein Spielreview schreiben. Vielleicht nicht so schlimm wie die üblichen, die Sie kennen. Also spielen Sie das Spiel, das gehört sowieso dazu. Also wenn Sie ein Medium bewerten wollen, müssen Sie es kennen. Sie können ja kein Review über ein Spiel schreiben, was Sie nur über YouTube kennengelernt haben. Das ist die YouTube-Version, ist die zweitbeste. Wenn Sie das Spiel nicht spielen können, weil es von 1986 ist auf einer Plattform, die Sie nicht haben und auch nicht emulieren können, dann müssen Sie halt doch irgendein so ein Gameplay sich anschauen. Aber die erste Wahl ist immer, dass Sie das Spiel auch spielen. Dann können Sie die entsprechenden technischen, audiovisuellen, narrativen, ludischen und performativen Merkmale beschreiben. Das ist so mehr so darlegen. Und dann bewerten Sie die auf einer Skala von 1 bis 10, also von 7 bis 10 kann man sagen, wenn man heute Reviews sich anschaut. Das sollten Sie nicht tun, das müssen Sie hier nicht machen. Aber dann können Sie Reviews schreiben und hinterher Kaufempfehlungen aussprechen. Ja, hat 81, Mirror's Edge 81% von was auch immer, von meiner Meinung, was ein gutes Spiel ist. Also das mit dieser Quantifizierung, das ist Plunder, na Plunder nicht, aber im wissenschaftlichen Kontext ist es unnötig. Für eine Kaufempfehlung einer Zeitschrift ist es wohl marktgängig, also der Leser erwartet das, also bekommt das auch. Inzwischen wird es immer komplexer, Spielspaß über Zeit wird dann abgetragen und es wird immer eigenartiger. Die ersten verzichten auch schon wieder auf die numerischen Bewertungen und sagen, das Spiel ist gut oder nicht so gut, auch das ist schlimm genug, aber zumindest versuchen sie nicht diesen pseudo-objektiven Anspruch da aufrecht zu halten. Man könne sowas wie die Grafik in eine Zahl von 1 bis 10 passen. Also was soll das? Also ich verstehe, was es soll, aber das müssen Sie nicht tun. Aber dann schreiben Sie ein Review und sagen halt irgendwie, was Sie von dem Spiel halten. Das können Sie machen, das Dispositiv und Level Up, das sind ja unsere beiden medialen Formate. Also Dispositiv ist gerade im Relaunch, das ist Blog, Medienblog, da können Sie schreiben, wenn Sie sich mal journalistisch betätigen wollen. Und durchaus sind einige der Level-Up, der Dispositivredakteure dann auch, also dann schreiben Sie für den Nordbayerischen Kurier, hatten wir mal welche, haben Sie was über Spiele geschrieben oder für andere Zeitungen. Also es ist so ein Weg, um dann, wenn man daran Spaß hat, den Weg dann irgendwie in die Presse zu finden. Und Level-Up ist ein Videoformat, da werden dann nicht Spiele besprochen, sondern spielrelevante Themen. Aber natürlich müssen Sie sich dann mit dem Medium Spiel auch auskennen. Und die suchen immer nach neuen Redakteuren, weil die alten ja dann irgendwann auch ausscheiden und irgendwo anders hingehen, sodass wir davon leben, dass sie als neue Generation sich hier entsprechend engagieren können. Das wird ihnen aber alles schon bekannt sein, weil sie ja mit denen auch in Kontakt stehen. So, das ist ein Zwischenziel, damit können sie etwas beschreiben, Deskription. Das ist auch gut, dass sie das können. Und man darf diesen Schritt auch nicht überspringen, dass man es erstmal beschreibt, bevor man es dann analysiert und auf Bedeutungsebenen und die Darstellung des anderen im Computerspiel der 2000er Jahre. Das ist wichtiger, dafür müssen Sie das Spiel erstmal überhaupt darstellen können. Und das ist das Hauptziel dieser Vorlesung, ein Vokabular zu schaffen, mit dem Sie Spiele beschreiben können. Nicht bewerten und beurteilen, das machen wir dann in den nächsten Semestern, wenn wir erstmal beschreiben können auf so einer ganz deskriptiven Ebene. Und dann käme als dritte Etappe die Wirkungsanalyse dazu, die Rezeptionsästhetik. Und da brauchen Sie dann Semiotik, Narratologie, Spieltheorien, Performance- und Diskursanalysen. Das sind Methoden, mit denen Sie da rangehen können. Aber eins nach dem anderen. Sie sind ja erst im zweiten Semester. Die lernen Sie noch kennen. Zum Teil haben Sie auch davon schon gehört. Aber auch die Anwendung, das übt sich langsam, bis man dann dahin kommt, dass man damit zufrieden ist. Das mache ich nicht in diesem Semester, also nicht in diesem Kurs. Also Narratologie, das machen wir in der Geschichte und Ästhetik, aber das ist kein Kurs, den Sie alle belegen und Sie belegen, manche belegen andere, da lernen Sie andere Theorien kennen. Aber das ist das, wo wir Sie gerne hinbringen möchten im Laufe Ihres Bachelorstudiums, dass Sie diese Theorien oder einige davon schon mal kennengelernt haben, noch angewandt haben, aber das ist sowas zweites und drittes Studienjahr. Aber nur dann können Sie was wie eine Wirkanalyse machen, die jenseits dieses, oh, ich fand's geil, oder das hat mich total geflasht. Also das sind so Begriffe, die sind ja auch wirkanalytisch oder wirkästhetisch gemeint, aber nicht vermittelbar, weil man damit niemandem klar machen kann, was war eigentlich so toll an diesem Werk oder was heißt denn geflasht. Das ist so ein Ausdruck der eigenen Innerlichkeit, die bleibt aber sehr privat, weil man, wenn man das nicht irgendwie darlegen kann, einem Publikum, was einen nicht persönlich kennt, ist es austauschbar und was der eine geil findet, mag der andere nicht finden und damit kann man nichts anfangen mit diesen Aussagen. Aber das ist so generell, wenn man so Let's Plays anschaut, das ist ja aus ästhetischer Sicht alles unbrauchbar, weil man immer nur davon ausgehen kann, okay, das ist halt so, empfindet er das jetzt gerade, aber darum soll es ja nicht gehen. Es ist ja nicht so der Ausdruck einer Innerlichkeit, sondern so die Idee, dass man auf etwas allgemeinere Strukturen stößt oder allgemeinere Aussagen kommen kann, und da fängt dann Wissenschaft an. Das können Sie aber nicht machen, indem Sie das Spiel spielen und dann aufschreiben, sondern Sie brauchen eine Theorie, in der Sie wiederum die Wirkung, die Sie jetzt da erlebt haben, dann auch mal darstellen können. Und so eine Theorie kennenzulernen, das braucht Zeit und Übung. So, und dann gibt es noch den Block der systematischen Einordnung. Das betrifft vor allem die Mähwippler, weil das für sie eine Pflichtveranstaltung ist, die Klassiker der Spielegeschichte. Da geht es dann darum, dass sie Spiele in einem größeren Kontext anderer Spiele kennenlernen, nämlich den sogenannten Genres. Genre, der Begriff, den kennen Sie aus jedem Medium, auch Filme, Texte, das haben alles, alle Mediengattungen haben ihre Genres. Hier jetzt in meinen Vorlesungen geht es um eine zusammenhängende Menge ästhetischer Merkmale. Das ist ein Genre. Also Sie haben so ein Bündel an Merkmalen, die sich da zusammengegruppiert haben, und die bilden dann ein Genre. Warum die sich zusammengruppieren und warum diese Auswahl und keine andere und wie scharf und unscharf ist die eigentlich an den Rändern, das behandeln wir dann alles am Donnerstag. Da ist die Vorlesung. So, und dann können Sie am Ende dieser Vorlesung Spiele auch systematischer einordnen. Das in dieser Vorlesung jetzt auch so ein bisschen, weil wir historisch vorgehen, aber eine systematische Analyse benötigen Sie erst, wenn Sie die Vorlesung Klassiker der Spielegeschichte besuchen und dann entsprechend dann auch die Leistungsnachweise bringen. Ich unterscheide hier nach den 5 Faktoren auf 5 Genretypen, nämlich technische Genres, sowas wie Arcade-Spiele, Konsolenspiele, PC-Spiele, Handheld-Spiele. Also da geht es einfach, welche technischen Dispositive liegen dem eigentlich zugrunde. Und das ist ein technisches Genre. Das erkennen Sie in den Mediamärkten dieser Welt. Dann haben Sie halt immer so farbig markiert, das sind die PS3-Spiele, das sind die Xbox-Spiele, hier gibt es hinten die PC-Spiele. Das wird meistens nach technischen Genres sortiert. Und dann vielleicht alphabetisch. Was Sie kennen aus Filmen sind narrative Genres, aus Büchern. Das kennt man dann vielleicht in der Stadtbücherei. Da werden Romane narrativ sortiert. Fantasy, Science-Fiction, Horror, Abenteuer, Jugendromane etc. Und dann wiederum dort alphabetisch. So, das würden Sie aber beim Mediamarkt, wenn Sie Spiele suchen, würden Sie nicht gucken, Gangsterspiele, Science-Fiction, Fantasy-Spiele. Das passiert nicht. Interessant. Und das in Videotheken auch in der Regel noch, da haben Sie meistens so eine narrative Sortierung, das sind Actionfilme und romantische Komödien, Horror, ab 18, also da haben Sie dann die verschiedenen narrativen Genres und dann wieder eine alphabetische Sortierung. Das gibt es bei Spielen auch, wird gar nicht so häufig vorgenommen, aber klar, es gibt halt, Mass Effect ist halt ein Science-Fiction-Spiel, wenn Sie so wollen, oder Science-Fantasy. Und Sie können bei Ihren gängigen Spielen dann schauen, was ist das für ein narratives Genre. Das narrative Genre wird uns auch das ganze Semester über in der Historie begleiten, weil ich dann halt gerade die gängigen narrativen Genres, so wie Horror, Science Fiction, Fantasy, Abenteuer, in ihrer historischen Genese auch nachzeichnen werde. Das ist so das Brot und Butter der Spiele. Meistens hatten wir halt bei den vielen Spielen, haben sie halt erstmal ihre Spielmechanik und dann sagen, okay, gegen Aliens oder gegen Zombies. Weil Narration in Spielen traditionell keine so große Rolle spielt, hat man irgendein Klischee-Genre genommen, dann wusste man schon, okay, wenn ich hier die Ritter und die Drachen auffahre, dann haben die Spieler schon mal eine Vorstellung, was da passiert, und dann können sie immer noch Freude am Spiel haben. Dass es sowas wie ernsthafte Narration in Spielen gibt, das ist ja gar nicht so gängig, das gibt es erst seit ein paar Jahren, dass das zunehmend ernster genommen wird, sodass es dann auch wirklich zu einer Genre-Weiterentwicklung kommt. Das meiste ist sehr plakativ, so bahnhofsliteraturmäßig. Und das sind bei Spielen, deswegen haben Spiele so einen schlechten Ruf, weil sie halt narrativ sich nicht so bemühen. Die bemühen sich um andere Dinge, aber das merkt man allmählich erst, was das für Dinge sind. Dann gibt es audiovisuelle Genre, auch Stil genannt. Also was hat das Spiel für einen visuellen Stil? Ist es ein 8-Bit-Spiel, also 8-Bit, so Pixel verpixelt? Ist es fotorealistisch? Hat es Cell-Shading, also sieht es aus wie ein Comic oder ein Animationsfilm etc.? Das können Sie bei Filmen auch ansetzen. Das gibt es auch schon mal, dass Sie sagen, Animationsfilm, der beste Oscar im Animationsfilm. Da wird ja nicht die Narration bewertet, sondern okay, wir gucken uns eine ganz besondere Art von Film an, die halt einen bestimmten Stil verfolgen oder eine bestimmte Produktionsbedingung dahinter. Das wird aber in der Regel bei Filmen auch nicht eingeteilt, aber Sie können auch Stile auf Film anwenden. Also bei Filmen hat man in der Regel auch eine narrative Einteilung, so Abenteuerfilm, Fantasyfilm etc. Für die Programmierung im Fernsehen enorm wichtig, was ist es eigentlich für ein Genre? Ist es ein Spielfilm, ist es eine Show, ist es Reality-TV, sind es Nachrichten. Da spielt dann auch die Rolle, eben, wann wird was eigentlich an welchem Programmpunkt gesetzt. Da brauchen Sie solche Genres auch. Dann bei Spielen, das, was man üblicherweise als Spielgenre bezeichnet, ist das ludische Genre oder auch Spielgenre. Also ist ein Actionspiel, ein Adventure-Spiel, ein Rollenspiel, ein Strategiespiel, ein Rennspiel, ein Plattformer, ein Shooter etc. Das sind so die gängigen Genrebegriffe, die man aus Spielen kennt. Aber Sie können halt sagen, es ist ein Military-Shooter oder ein Science-Fiction-Shooter oder ein Comic-Card-Rennspiel. So, und dann sind sie schon wieder, haben sie so häufig so eine Kombination aus Genres. Also das ist, Mass Effect wäre dann ein Science-Fiction-Rollenspiel, aber es hat halt auch noch andere Elemente. Und Genres sind auch nicht, also vielleicht so krass gemeint, dass du so, es ist entweder hier oder dort, also es gibt eine Menge Spiele, sind halt dann Science-Fiction-Horror oder Filme Alien oder so. Das ist halt nicht ein klares Genre. Genres sind keine Schubladen und da muss dann alles genau da rein. Das Problem haben nur die Videotheken oder die Retailer, die halt dummerweise ihre Box hier in dieses oder in jenes Regal stellen müssen. Alle anderen können es einfach taggen und sagen, ja, es ist halt Science-Fiction und Horror und wenn du das eine suchst, dann findest du das und wenn du das andere suchst, findest du es auch. Und das ist der Vorteil bei digitalen Distributionen. Und dann gibt es performative Genres, was empfindet eigentlich der Spieler dabei oder wie, als was für ein Spiel erlebt er ist, als Sensation, also im Sinne von Überwältigungswerk, was einen irgendwie audiovisuell fordert, eine Fantasiewelt, eine Herausforderung, ja so der sportliche Ehrgeiz, Exploration, also entdeckt was in der Welt oder ist eine Demonstration, weil es irgendwie einem Freund mal zeigt. Es ist häufig so, dass ein Spiel gar kein performatives Genre an sich hat, sondern es ist die Art und Weise, wie es gespielt wird, die bestimmt, in welchem performativen Genre es jetzt einzuordnen ist. Wenn ich Ihnen ein Spiel vorführe, dann verfolgt das einen ganz anderen Zweck, als wenn Sie das zu Hause alleine spielen. Und das ist ein ganz anderes performatives Genre. Insofern ist gerade dieses Begriff performatives Genre, da sprechen wir dann auch am Donnerstag nochmal drüber, das ist nochmal was ganz Eigenes, wird aber klarer, wenn wir hier in dieser Vorlesung den Performance-Begriff geklärt haben, was ich damit meine im Zusammenhang mit Computerspielen und inwiefern das dann einzuteilen ist, das Spielerlebnis in solche Genres. So, wenn Sie diese Genrebegriffe dann kennen und auch inhaltlich einordnen können, dann können Sie eine systematische Einordnung von Spielen vornehmen, was Sie dann auch tun werden. So, und dann gibt es den großen anderen zweiten Teil der Vorlesung, nämlich die historische oder Mediengeschichte der Computerspiele und man muss sagen, Mediengeschichte des Computers. Das ist der Inhalt des zweiten Teils der Vorlesung, denn die Geschichte des Computerspiels ist zugleich die Geschichte der digitalen Medien. Das können Sie sich, also es wird auch im Verlauf des Semesters klar, nehmen wir hier, das ist die PDP-1, das ist ein Computer, der, an dem wurde eines der ersten Computerspiele geschrieben, also Space War. An dem wurde das Internet ganz wesentlich mitentwickelt. Also das die Geschichte der Vernetzung. Das ist überhaupt einer der ersten Personal Computer, also Personal aus Sicht der 60er, muss man sagen. Das war, was Sie da im Hintergrund sehen, das ist alles Peripherie. Sie haben im Wesentlichen diesen Radarschirm in der Mitte, das ist der Bildschirm, da können Sie dann Sachen eingeben und dann haben Sie halt so Dinge wie einen Speicher, so ein Schrank ist da im Hintergrund, sehen Sie diese großen Bandmaschinen, da werden Daten gespeichert, dann haben Sie einen Drucker zur Ausgabe. Also alles, was Sie hier sehen, passt bequem auf eine App auf Ihrem Handy inzwischen. Aber das war halt, es gab mal eine Zeit, da war das State of the Art und es war dann wirklich, das nannte man damals einen Minicomputer, der war wirklich klein, denn andere Computer in dieser Zeit, die waren mal so groß wie der ganze Raum hier. Und dafür war das richtig klein und auch richtig billig. Es hat nur so viel gekostet wie ein Einfamilienhaus. Das war wenig. Zu einer Zeit, als andere halt also irgendwie ein paar hunderttausend gekostet haben, war man zufrieden, wenn man für weniger Geld rauskam. Nee, wie ein Kleinwagen war es oder ein großer Wagen. Das Einfamilienhaus, das waren die normalen Rechner und der hat nur so viel gekostet, wie ein Auto heute kostet. Und das konnten sich dann plötzlich Institutionen leisten, die sich die normalen Computer nicht leisten konnten. Also jetzt haben wir hier so ein Gerinnungspunkt in der Computergeschichte, von dem Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben, der aber enorm wichtig ist, wenn man sich anschaut, was alles an diesem Computer entwickelt wurde oder wo dieser Computer überall auftauchte. Die Architektur dieses Rechners, die haben Sie heute noch in Ihrem Handy. Also was damals entstanden ist, das kann man nachvollziehen bis zur modernen Computerarchitektur. Also wie Computer aufgebaut sind und wie sie interagieren. So, und das wäre jetzt so ein Punkt. Wir werden diesen Computer kennenlernen, auch als Spielecomputer. weil das Spiel getestet, also was dieses Spiel konnte an Echtzeit, das war ein Echtzeit-Raumschiff-Schlachtspiel, also für zwei Spieler Multiplayer und so in Realtime. Es gab keine andere Anwendung, die das forderte von dem System, und das wurde dann von Deck genommen als offizieller Test, ob die Systeme richtig eingerichtet waren. Denn wenn dieses Spiel gespielt werden konnte, dann konnte das System alles andere auch. Sowas finden Sie ganz häufig in der Geschichte des Computers, dass man da mal so ein Spiel nimmt, um einen Computer zu testen oder zu zeigen, was der Computer alles kann. Das haben Sie heute auch, wenn Sie so ein System sehen und man will zeigen, wie toll die Grafik ist, dann zeigt man eben nicht die letzte Tabellenkalkulation, sondern man zeigt Ihnen das letzte 3D Virtual Reality Gadget, um Ihnen klarzumachen, das kann dieses System. So, und das ist eine der großen Funktionen von Computerspielen immer schon gewesen, und mit immer meine ich tatsächlich, seit es Computer gibt, testen Computerspiele die Grenzen der Systemkapazität aus. So, und das werden wir, den werden wir noch öfter treffen, diesen PDP-1 und seine Nachfolger. So, und das wäre jetzt, wir haben Technik, Audiovisuelle, Narrationalität und Performance, diese fünf Kriterien der Medialität von Computerspielen, und das bündle ich. Also es gibt die Geschichte der Technik, da schauen wir uns eben die Geschichte der Apparate, ihrer Erfinder, ihrer Zeit, in der sie entstanden sind und die Wünsche, die sie erfüllen sollten. Also warum wurde das eigentlich entwickelt? Ist ja nicht so, da setzt sich einer hin und entwickelt eine Technik und freut sich dann, dass sie Wirkung hat. Technik wird ja entwickelt, weil jemand ein Problem sieht und er versucht es damit zu lösen und dann entwickelt es Wirkungen, an die niemand gedacht hat. Also die Technikgeschichte ist durchaus auch eine Kulturgeschichte. Aber man kann sich einerseits die Technik anschauen, aber dann auch, und das wäre dann eher so die Kulturgeschichte hier, da geht es um die Audiovision, die Narration, die Kulturgeschichte ist, was wird eigentlich auf diesen Maschinen gemacht? Und dann schauen wir uns an, oder was wird auch außerhalb der Maschinen gemacht, wir schauen uns an die Geschichte der narrativen und audiovisuellen Medien. Also in unserem Fall, die jetzt für Computerspiele wichtig sind, wir schauen uns an die Geschichte der Unterhaltungsgenres, also von Science Fiction, Horror, Adventure, die dann übertragen werden auf die Computerspiele. Aber wir schauen es uns auch an im Bereich der Filme, der Comics, der Literatur, dass man mal so ein bisschen diesen Strang sieht seit dem frühen 19. Jahrhundert, in dem das so entsteht, aus Gründen, die ich jetzt im zweiten Teil gleich nach der Pause erläutere, und die wiederum bedeutend sind, wenn man aktuelle Computerspiele überhaupt verstehen möchte. So, und den Bereich der Ludition und der Performance, da geht es in die Spielegeschichte, also in die Werkgeschichte, aber ein großer Teil davon wird ausgelagert in die Donnerstagsvorlesung. Deswegen habe ich hier jetzt ein bisschen Luft bekommen und wir können uns stärker mit der Technik und der Kulturgeschichte beschäftigen, weil die Vorstellung der Werke, das erfolgt am Donnerstag. Da lernen Sie anhand der Spielegenres, also die wegweisenden Titel kennen, und hier erwähne ich welche, aber es ist nicht mehr ganz so stark wie vielleicht noch im letzten Jahr. So, hier zur Technikgeschichte, hier sehen Sie eine ganz frühe Analytical Engine von Charles Babbage. Ein Computer, der hätte funktioniert, wenn die englische Regierung nicht die Forschungsmittel gestrichen hätte, der rein auf Dampfbasis läuft. Das war nämlich vor der Erfindung der Elektrizität oder vor der technisch Nutzbarmachung der Elektrizität. Und Charles Babbage, Sie sehen das noch an diesen Rollen. Also der wollte das mit Dampf betreiben, da hätte sich so ein Generator angeworfen. Und der hätte... Das ist ein bisschen wie so ein Dampfhammer. Der hätte Walzen zum Rotieren gebracht und die wiederum, diese Rotation, hätte man nach unten übertragen und damit den Rechner rechnen lassen. Und das wäre für Steampunks unter Ihnen, ist das ja bestimmt ein alter Hut, das wäre eine Möglichkeit gewesen, als wäre ein Taschenrechner. Also Sie hätten damit tatsächlich addieren, multiplizieren, dividieren und subtrahieren können. Es gibt auch ein Buch, die darauf aufbaut, also Differential Engine heißt das. Das ist so eine Frühform des Computers, die wir noch betreffen werden. Die Kulturgeschichte sehen Sie hier, eine der auch aus dem 19. Jahrhundert, die Abenteuergeschichten im Groschenroman. Das ist so die Flughöhe, in der wir uns bewegen. Also es geht nicht um die Literatur, sondern es geht um, also mit dem großen L, sondern es geht um die, eigentlich die vergessene Trivialliteratur, Bahnhofsliteratur. Das ist so diese Klischees. Das wird immer so abwertend behandelt, aber es ist natürlich in der Populärkultur ist es viel wirkmächtiger als die große Literatur, die in den entsprechenden Feuilletons behandelt werden, weil sehr viel, also es hat einen viel größeren Marktwert und einen viel größeren Einfluss auf die Produktion popkultureller Artefakte, eben sowas wie Abenteuergeschichten oder so die frühen Gruselgeschichten, Gruselromane und das, was man so als Pulp Fiction bezeichnen kann. Und dann die Spielegeschichte, hier sehen Sie den frühen Schachtürken, also ein Automat, angeblich von Wolfgang von Kempelen, der im Schach gewinnen konnte, 1769. Und hier sehen Sie mal, wie das, wenn man das öffnet, wie das aussieht, alles mit Rädchen und Zahnrädern und irgendwelchen Seilzügen gemacht. Es stellte sich dann später raus, dass es wahrscheinlich doch ein kleinwüchsiger Mensch drin war, der sich jeweils, wenn diese Schubladen geöffnet wurden, an der anderen Seite versteckt hat und der einfach ein guter Schachspieler war. Aber der Wunsch, eine Maschine zu bauen, die spielt, ich sag ja, die Geschichte des automatischen Rechnens ist auch die Geschichte der Spiele. Das geht in einer Zeit, 1769, kurz vor der industriellen Revolution. Wir werden Maschinen bauen, die menschliche Tätigkeiten abnehmen. Weben, gerade Textilindustrie, dann alle industriellen Dinge, dann Metallverarbeitung, Energieerzeugung. Das wird alles in der industriellen Revolution automatisiert, also von Automaten übernommen. Aber diese Entwicklung der Automaten ist halt auch eine Entwicklung der Spielautomaten, weil man immer davon geträumt hat, so der echt Intelligente, der kann halt im Schach gewinnen oder im Go. War ja dieses Jahr jetzt gerade die große Sensation, wir haben jetzt endlich Maschinen, die besser Go spielen als die Menschen. Das war im Schach, war das ist vor 15 Jahren, dass wir wirklich einen Computer haben, der besser spielt als der beste Mensch. Jetzt haben wir es im Go auch erreicht. Und das ist so ein bisschen dieser Traum, dass man beweist Intelligenz, indem man irgendwie spielen kann. Und das tatsächlich gilt, seit es die Automatenentwicklung gibt, gibt es diese Vorstellung, was wäre es möglich, eine Maschine zu bauen, die gut spielen kann. So, das ist dann die Gliederung des historischen Teils, Mediengeschichte der Computerspiele. Heute noch die Ursprünge von 1800 bis 1845, wobei das ist nicht wöchentlich gemeint, soweit wie ich halt komme, sage ich mal, und dann mache ich in der Folgewoche weiter. Das ist erstmal gegliedert nach den Ursprüngen, Mainframes und Minicomputer, also an der Technikgeschichte des Computers angelehnt und dann an den Konsolengenerationen. Das ist aber eine völlig willkürliche Einteilung. Also es gibt keinen Grund, warum ich 77 aufhöre, außer einen spielhistorischen Grund. Weil die technische Infrastruktur, die hier anhand dieser Generation von Konsolen klar gemacht wird, natürlich andere Spiele hervorbringt. Aber wenn Sie die PC-Entwicklung, die ist ja viel stetiger, PC gibt es ja keine Generation, es gibt so neue Chips, aber das sind alle jedes Jahr, alle anderthalb Jahre gibt es irgendwie einen neuen Chipsatz und einen neuen Hauptprozessor, der wiederum neue Spiele ermöglicht. Die Entwicklung ist viel stetiger. Und es ist auch nicht so, dass die Konsolenspiele in irgendeiner Form wichtiger sind als andere technische Genres. Aber es gibt eine ganz gefällige Einteilung, so in ungefähr 5 bis 6 Jahre. Also da gibt es diese Generationen, die sich dann auch noch überlappen. Und deswegen habe ich die mal gewählt. Mal schauen, ob sich das in dem Semester überhaupt durchhalten lässt. Und zwar jeweils Technik, Kultur, Spiele geschichtlich gegliedert. Das sind dann so Gliederungsabschnitte in der Vorlesung. Das Ziel der Vorlesung, also beider Vorlesungen, ist es, Sie benennen die Meilensteine in der Computerspielgeschichte. Sie kennen dann einfach wichtige Spiele in der Computer, wichtige Spiele aus den Computerspielen, aber vielleicht auch technikhistorisch. Sie kennen wichtige Meilensteine in der Technikgeschichte des Computers. Sie ordnen Spiele systematisch und historisch ein. Dass Sie es nämlich ungefähr wissen, wohin gehört so ein Spiel. Gerade wenn Sie eins kennen oder eins kennenlernen, was Sie noch nicht kennen, oder wenn Sie oben heute hochgehen, ich habe oben jetzt schon mal eins aufgelegt, unsere Arcade ist wieder eingeschaltet, dass Sie dann einfach wissen, okay, wo gehört das eigentlich hin? Sie verstehen und erklären werkästhetische Begriffe und Sie verwenden diese Begriffe in der Analyse von Medieninhalten, dass Sie wegkommen von dem Ausdruck Ihrer eigenen Befindlichkeit hin zu einer Analyse, die Sie jemandem mitteilen können, den Sie persönlich gar nicht kennen. Also in Form meistens von irgendwelchen Aufsätzen oder von Reviews, wie auch immer Sie das dann darstellen. So eine Spieleanalyse sieht folgendermaßen aus. Auch hier spielen Sie das Spiel. Fassen Sie den historischen und systematischen Hintergrund des Spiels zusammen, beschreiben die entsprechenden Merkmale und dann geben Sie keine Zahlen von 7 bis 10, sondern dann formulieren Sie eine zentrale These. Was zeichnet dieses Werk aus? Was ist bemerkenswert? Stellt es etwas in besonderer Weise dar? Wie ist der Zusammenhang der narrativen und der ludischen Elemente? Wie ist die Wirkung auf den Spieler etc.? Das wäre so eine These, die Sie formulieren können. Das trägt Sie bis zur Bachelorarbeit, also dass Sie so eine Analyse machen, gerade was so die Wirkung angeht. Das können Sie auch übertragen auf Filmanalyse, da läuft es ähnlich. Da gucken Sie sich ja nicht die ludischen Elemente an, sondern die audiovisuellen. Also so macht man eine Medienanalyse, dass Sie eine These formulieren können, warum Sie dieses Spiel ausgewählt haben oder was daran das Besondere ist. Und dann begründen Sie die These anhand von Beispielen und Vergleichen und zum Schluss wiederholen Sie das nochmal und diskutieren Sie die Konsequenzen. Das ist eine kanonische Gliederung einer medienanalytischen Hausarbeit, wenn Sie so wollen, hier bezogen auf Spiele. Und das ist das, was wir gerne im Dispositiv und Level Up auch sehen. Also keine Reviews, sondern Analysen. dass sie mal wegkommt von der Kaufempfehlung, sondern hin zu der Begründung, was macht dieses Spiel eigentlich zu einem besonderen Werk? Vielleicht ist es ja auch besonders schlecht, aber was war die Wirkung, was war dir, also schlecht im Sinne eines Reviews, aber was war eigentlich so der Grund, warum man sich dieses Spiel genauer anschauen soll? Leistungsnachweis für diese Vorlesung. Sie wählen sich ein Spiel Ihrer Wahl aus, völlig frei. Aber Sie analysieren es nach dem genannten Schema in einer schriftlichen Hausarbeit. Ja, ja, keine Klausur. Wir haben das die letzten Jahre über Klausuren geregelt, aber die Klausuren, das liest sich echt nicht schön. Das schreibt sich auch nicht schön und das ist zwar dann ein, das ist zwar weg, aber letztlich, Sie sollen ja auch lernen, Hausarbeiten zu schreiben und diese Klausuren sind dafür nicht geeignet. So, der Umfang und der Inhalt hängt davon ab, wie viele Leistungspunkte Sie erwerben möchten. Ich komme gleich noch drauf. Also wenn Sie nur diese Vorlesung besuchen, dann muss die Hausarbeit wird dann geringer, als wenn Sie auch die Klassiker der Spielegeschichte mitbesuchen. Das Schöne ist, Sie können alle Ihnen zur Verfügung stehenden Quellen nutzen. Sie müssen also nicht alles im Kopf haben. Sie können die Vorlesungsfolien nutzen. Nutzen Sie alle Webseiten, die Sie finden. Vermeiden Sie Plagiate. You Google, we Google. Also es ist nicht das Ziel, dass Sie mir hier den Wikipedia-Eintrag wiedergeben können. Aber natürlich dürfen Sie den nutzen, wenn der Ihnen jetzt als sinnfällig erscheint. Wichtig ist aber, Sie werden feststellen, so eine Hausarbeit in dem Fall, das sind so 15 Seiten, das geht ruckzuck rum, wenn Sie in die Analyse einsteigen. Sie müssen ja gar nicht viel diskutieren, Sie werden jede Menge Quellen finden. Da müssen Sie kompakt bleiben. Also es geht nicht darum, dass Sie ausschweifend die Narration darlegen, was jetzt, also so im 15-stündigen Spiel so alles passiert. Das will ja niemand lesen. Also vielleicht will das jemand lesen, aber ich nicht. Also machen Sie es kompakt und sachlich anhand der Begriffe, der Fachbegriffe, die wir hier ansprechen. Und das gilt auch für die Grafik. Da müssen Sie mir auch nicht also jeden einzelnen Shader erklären. Aber Sie müssen halt die Besonderheiten hervorheben. Weitere Details folgen im Semester. Das ist Ihnen jetzt alles zu abstrakt, weil Sie noch gar nicht wissen, wie die Vorlesung so richtig funktioniert. So in der Mitte gehe ich nochmal drauf ein und sage Ihnen, jetzt fangen Sie langsam mal an. Es empfiehlt sich auch, das nicht alles so auf die letzte Woche zu schieben, sondern fangen Sie schon mal zwischendurch an, sich die Notizen zu machen. So, diese Analyseebenen sehen so aus. Historische Analyse machen Sie immer. Technik, Kultur und Spielhistorische eine Ordnung. Assassin's Creed tauchte ja nicht plötzlich so auf, war dann da, sondern es hat ja auch einen kulturgeschichtlichen Hintergrund, wo es herkommt. So, und das können Sie machen. Technik, Kultur, Spielhistorische Einordnung in aller Kürze. Details folgen, wie gesagt, keine Sorge. Dann eine systematische Analyse machen Sie, wenn Sie die Vorlesung Klassiker der Spielegeschichte angerechnet haben wollen müssen. Dann müssen Sie das Spiel einem Genre, seinen Genres zuordnen und die auch nochmal diskutieren, nämlich die Einflüsse, wieso gehört es in das Genre und die Wirkung, was hat es aus diesem Genre gemacht. Wenn Sie die Vorlesung nicht besuchen wollen, können Sie diesen Punkt streichen. Können Sie mal kurz erwähnen, aber müssen Sie da keinen Schwerpunkt auflegen. Und dann kommt die ästhetische Analyse. Beschreiben Sie die formästhetischen Merkmale unter Einsatz der in der Vorlesung angesprochenen Fachbegriffe. Und zwar kompakt und knackig. Also Sie müssen auch die Begriffe nicht mehr alle erläutern, das können Sie mal durchaus machen, aber meine Vorlesung kenne ich ja. Sie müssen zeigen, dass Sie sie auch kennen und anwenden können. Und insofern müssen Sie aber nicht nochmal die Vorlesung nachschreiben. Ich brauche kein Skript von Ihnen, sondern ich brauche eine Anwendung, eine korrekte Anwendung der Begriffe. Und wenn Sie sich fragen, ob es in dem Spiel Normal Mapping gab, was Sie jetzt vielleicht noch nicht kennen, das müssen Sie nicht erraten, dann gehen Sie halt ins Internet und schauen Sie nach. Gibt es irgendwo eine Analyse der Grafik oder der Engine? Was konnte die Engine überhaupt schon? Und gab es 2001 schon Normal Maps? Ah, gab es nicht in Computerspielen. Also können Sie davon ausgehen, dass es das Spiel nicht hatte. Belegen Sie also diese Aussagen. Nicht einfach so, jo, also meiner Meinung nach sah das so aus, sondern da gab es Gründe, warum ich zu dieser Meinung kam. Ich erkläre Ihnen das alles in der Mitte des Semesters. Ich bin gleich fertig. Jetzt noch ganz kurz. Was können Sie tun? Besuchen Sie die Vorlesung oder hören Sie sich das an. Aber es ist wie mit den Spielen. Also live ist immer besser. Nur im Zweifel, wenn Sie noch nicht operationell sind morgens um 9, dann ist es nicht besser. Dann hören Sie sich die Vorlesung 2 Wochen später um 15 Uhr oder um 23 Uhr an, wenn Sie das besser aufnehmen können. Spielen Sie sich mit einem analytischen Blick durch die Spielegeschichte. Also Sie brauchen, und das ist wichtig bei einer Analyse, Sie brauchen Repertoire. Sie können natürlich abschreiben aus Ihren Artikeln, die Sie finden, ja, das ist ein Spiel, das hat dann das und das und das und das beeinflusst. Aber man merkt es irgendwann, ob Sie wissen, wo dieser Einfluss liegt oder ob Sie das einfach abschreiben und Titel um sich werfen, die Sie gar nicht kennen. Und es ist wichtig bei einer Analyse, dass Sie diese Einordnung, um die es mir geht, dass Sie die vornehmen können mit Blick auf die Spielegeschichte. Und das, wie kriegt man Repertoire, indem man viel spielt, aber nicht zockt, Zocken ist nicht Spielen. Also ich meine hier analytisches Spielen. Versuchen Sie mal, ein Spiel zu spielen unter den Begriffen, mit denen wir hier operieren. Und das Zocken ist halt, wir haben die Spaß, ist ja auch in Ordnung, das gönne ich Ihnen ja. Aber analytisches Spielen ist nochmal was anderes. Dann machen Sie Notizen oder dann gehen Sie nochmal zurück und schauen sich ein Level an, um zu schauen, ob die Narration wirklich verzweigt und solche Dinge. Das würde man alles beim Zocken nicht machen. Recherchieren Sie die spielhistorischen Kontexte. Lesen Sie Texte über Spiele. Üben Sie die Anwendung der Merkmale, indem Sie halt sagen, okay, eine Stunde, heute, ich habe jetzt 4 Stunden, will ich ein Spiel spielen, eine Stunde oder eine halbe, da wird analysiert. Dann mache ich das Spiel halt mal, also ich spiele einfach mal anders. Sie werden feststellen, es ist ein ganz anderes Spielen, wenn Sie versuchen jetzt mal die Grafik oder die Narration oder die Regeln rauszufinden oder wie reagiert die KI eigentlich. Das muss auch nicht, damit es besonders lustig ist oder damit man so irgendwie einen tollen YouTube-Film oder so ein Let's Play hat, sondern es geht darum, dass Sie sich eine Wand von der Seite anschauen, um zu schauen, ob da Parallax-Mapping vorkommt. Das ist total langweilig, wenn man das anderen zeigt. Aber es ist wichtig, um zu sehen, wie funktioniert Parallax-Mapping. Lassen Sie sich mal von guten Spielekritikern inspirieren. Ich habe Ihnen mal so ein paar YouTuber aufgeschrieben, also mit unterschiedlicher Qualität. Chris Franklin kann ich Ihnen sehr empfehlen. Aaron Signals. Stephen Bray auch, fantastische Analysen. Der Mann ist leider viel zu früh gestorben, aber seine Videos sind noch sichtbar. Matthew Matosis, auch ein sehr guter, der analysiert einfach Spiele auf ihre Spielmechanik hin. Und verschiedene andere, also Angry Video Game Nerd, kennen Sie vielleicht, war ja einer der ersten, der das ganze Genre begründet hat, der lustigen Let's Plays. Aber er hat unter seinem ganzen Theatralischen hat er einfach auch gute Analysen drin von alten Spielen aus den 80ern. Ben Crosshaw, Zero Punctuation, das ist so eine Mischung aus sehr viel Unterhaltungswert, aber auch da häufig gute Beobachtung, sagen wir mal so. Also da gibt es noch ein paar andere, aber schauen Sie sich das mal an. Ich habe das so ein bisschen, glaube ich, so der Reihen, obwohl, naja, gucken Sie sich da einfach mal durch, vielleicht spricht Sie das an. Aber das ist so, die sind ja gar nicht akademisch ausgebildet in dem Bereich. Also ich glaube, einige von denen haben schon so eine grundlegende Medienausbildung mal gehabt. Aber es gibt ja keine Studiengänge, Spielanalyse, also es fängt ja jetzt gerade erst an. Aber das sind einfach viele Jahre gespielt und sind in der Lage, das, was sie da erleben, auch gut auszudrücken. Gucken Sie sich das mal an, ob Ihnen das zusagt. In so eine Richtung geht es und darüber geht es hinaus. Also so fangen Sie mal an, dass Sie das hinkriegen und dann können Sie anfangen, auch sich in diesen Game Studies zu bewegen. So, das wären Quellen und ich sage hier explizit, nutzen Sie die Wikipedia, vergessen Sie die deutsche Version, die taugt nichts, aber lesen Sie die englische. Im Bereich Computerspiele ist das eine richtig gute Quelle. Ich sage nicht, lesen Sie für alles und jetzt immer die Wikipedia. Das ist ein kritisches Medium, aber es ist nicht so, Wikipedia, da schreiben ja nur 14-Jährige. Das mag sein, dass man die Redakteure mal vor 10 Jahren nicht so richtig im Griff hatte. Inzwischen ist das eine hervorragende Quelle in vielen Gebieten, gerade was so digitale Medien angeht, was natürlich auch so ein bisschen damit zu tun hat, dass Leute, die sich da engagieren, ein Faible für digitale Medien haben. Die Kollegen sagen immer, ja, in unserem Bereich, das taugt nichts. Also medientheoretisch, das ist auch schwierig. Aber bei Spielen kann ich Ihnen sagen, die englische ist hervorragend, bis hin zu Teil, also was diese Listen angeht, Spiele, die in Ägypten spielen, Spiele aus den 80ern, Action-Adventures, da haben wir ja große Listen, ist es zum Teil eine Primärquelle, weil dort also Informationen zusammengesammelt wird, was Sie nirgendwo anders finden. Die Artikel selber, damit es ein guter Artikel ist, muss es ja eine Quelle haben. Und die Quellen kriegen Sie ja in der Englischsprachigen, die haben ja wirklich auch viele gute Quellen. Das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Was Sie dort nicht finden, sind die ganzen kulturhistorischen Kontexte. Das wird mal erwähnt, aber es findet nicht statt. Im Wesentlichen ist es dann doch innerhalb dieser Spielewelt. Es gehört zur Geschichtsschreibung der Spiele dazu, dass sie vielfach das Gefühl hat, die entwickeln sich aus sich selbst heraus. Action-Adventures gab es die ersten ab 78. So, aber damit fing dann die Welt an bei denen. Das ist schwierig, aber darüber kann man hinweglesen, weil die Kontexte kriegen sie halt woanders her. Und das ist dafür sehr gut geeignet. Die systematischste Sammlung von Spielen ist Moby Games. Das war mal so ein Fanprojekt und inzwischen ist es dann so halb kommerzialisiert. Da kriegen Sie fast alle Spiele, die es jemals gab, mit Erscheinungsdatum und wann kam es in Peru raus und wann in Saudi-Arabien und wann in Europa und auf welcher Plattform und wann kam die erste Übersetzung. Das ist eine unglaubliche Fülle an Informationen, aber da es so viel ist, ist es viel schwieriger, da Muster zu erkennen. Da macht sich halt auch niemand die Mühe, das macht man dann in der Wikipedia, da werden dann verschiedene dieser Informationen zusammengegliedert. Aber das ist so die Fachdatenbank für Computerspiele. weil die wirklich sehr akkurat und sehr vollständig ist. Hardcore Gaming 101 ist sehr selektiv in seiner historischen Darstellung. Also da werden einige Titel oder Reihen genommen, inzwischen schon eine ganze Menge. Eine kleinere, aber handverlesene und kommentierte Sammlung klassischer Titel. Da kriegen Sie aber mal richtige Analysen, auch historische Darstellungen, auch da Informationen, die Sie woanders nicht so einfach bekommen, mit Quellen und entsprechenden Verlinkungen. TV Tropes kennen Sie vielleicht noch nicht. Das ist das zweitgrößte Wiki der Welt, glaube ich. Das fing an mit der Analyse von so Narrative Schemes, Story Devices für Fernsehserien. Inzwischen finden Sie, glaube ich, jedes Werk, also jeden Film, Kinofilm, jede Fernsehserie sowieso, Bücher und ich glaube auch fast jedes Spiel analysiert, was taucht da eigentlich klischeehaft auf, was es woanders auch schon gibt. Also gerade bei Spielen gibt es natürlich alle möglichen narrativen Stereotypen, die da genutzt werden. Ist eine faszinierende Seite, passen die ein bisschen auf. Das ist Teil der Designentscheidung, dass die vor allem intern, also ich glaube, jede Seite muss mindestens 5-mal verlinkt sein. Und die haben so eine eigenständige Terminologie, so eine Idiosynkrasie, die funktioniert nur innerhalb ihrer Sammlung. Also die benennen diese Tropen, also diese rhetorischen Stilmittel, die benennen sie ganz eigen und man versteht das mit der Zeit. Und wenn man anfängt, also nehmen sie sich ein paar Stunden mit, fasziniert man, oh stimmt, ja das kenne ich auch, oh das will ich aber auch mal kennenlernen. Und so und mit der Zeit, dann wiederholt sich das dann, aber es ist ein ganz faszinierendes Wiki. Und Sie könnten auch mitschreiben, wenn Sie wollen. So, und dann lesen Sie ein paar gute Blogs oder das Beste, was es gibt bei Spieleblogs, also Rock, Paper, Shotgun, Polygon, sind sicherlich so die bekanntesten, weil da ein Team von Redakteuren dran arbeitet, die nicht nur Spiele testen, sondern immer auch regelmäßig auch gute Beiträge zu Spielen verfassen, auch Gastbeiträge haben. Kotaku ist so in der Mitte, die sind dann etwas populärer und bemühen sich dann auch so ein paar irgendwie die lustigsten Kuchen in Form von Spielen oder Cosplay werden da regelmäßig gezeigt. Also da geht es auch ein bisschen um die Spielekultur stärker oder Indie-Games, das ist aber eher so, damit sie so eine, also die haben weniger theoretisierende Artikel, sondern mehr so Vorstellen von Spielejuwelen, die sie sonst gar nicht kennenlernen würden. Weil, wie bei anderen Medien auch, die Möglichkeit, dass sie alle Spiele kennen, das ist lange vorbei. Aber nicht die ganze Welt findet auf Steam statt. Also es ist nicht so, dass wenn Sie sich da auskennen, dann kennen Sie alle wesentlichen Spiele. Gerade das Interessante, wo das Medium sich weiterentwickelt, das läuft über Indie-Games, also Independent Productions. Und viele von denen haben noch nicht mal die Schwelle zur Kommerzialisierung überschritten. Aber vielleicht sind das ganz spannende Projekte, an denen Sie mal rausfinden können, wo sind eigentlich die Grenzen dieses Mediums. Und hier noch was für die Hardcore-Gamer unter Ihnen. Oder die Hardcore-Wissenschaftler unter Ihnen. Also ich sage das jedes Jahr, ich glaube, das hat noch nie einer gemacht, aber ich kann es Ihnen jedes Mal wieder empfehlen. Schreiben Sie ein Spieltagebuch. Also beschreiben Sie nicht nur die äußeren Merkmale des Spiels, gehen Sie dem Spiel auf den Grund, Ihren Entscheidungen, den Gedanken und Gefühlen, die mit diesen Entscheidungen einhergingen, warum habe ich das und jenes gemacht und die zugrunde liegenden Spielmechaniken, die diese Entscheidungen unterstützen. Gehen Sie ins Detail, suchen Sie nach Gründen für verschiedene Mechaniken des Spiels. Versuchen Sie mal so ein Spiel zu verstehen und schreiben Sie das auf. Das können Sie in so eine Kladde machen oder online, in einem Blog oder irgendwo. Schreiben Sie aber regelmäßig rein und versuchen Sie, diese, wenn ich sage, spielen Sie sich analytisch durch die Spielegeschichte, dann schreiben Sie das mal auf. Dann lernen Sie über Spiele zu schreiben, dann werden Sie auch besser. Das muss man aber wollen und auch tun. Das ist nicht, also das nimmt man sich vor, das gehört zu diesen Vorsätzen des neuen Jahres. Nächstes Mal, dann mache ich es. Aber versuchen Sie es einfach mal, das kann man ja auch zu mehreren machen, weil man dann lernt, über Spiele zu schreiben und dann auch wirklich zu dem Kern des Mediums vorzudringen. Das können Sie auch mit Film und Theater machen, das ist völlig egal, aber versuchen Sie mal, Ihre Medienrezeption zu reflektieren und diese Reflexionen auch aufzuschreiben. So, jetzt machen wir 10 Minuten Pause, wir sehen uns um 11:05 und dann fange ich an mit dem historischen Teil.